Ja, guten Morgen. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Es geht in den digitalen Medien um Ton und Klang nach wie vor. Und wie Ihnen schon aufgefallen sein wird, jetzt zum Beispiel HTML und anderen, gehen wir ja durch die einzelnen Themen schon mit einem recht zügigen Tempo durch. Das heißt, es gibt zu Audio jetzt eben einfach diese eine Vorlesung noch. Und dann werden wir auch wieder das Thema wechseln, was nicht heißt, dass damit alles über Audio gesagt ist natürlich. Also wir sind ja hier in einer einführenden Veranstaltung, es gibt in den Übungen noch eine ganze Menge dazu und man kann natürlich auch sich erheblich vertiefen in den Sachen. Ich habe deswegen hier auch ein paar Literaturstellen dabei, die auf den Folien sind, die sozusagen tiefer gehen. Also wenn Sie jetzt sich in MPEG zum Beispiel vertiefen wollen, steht hier ein recht ausführliches Buch dazu. Und die obere Quelle, dieses Tutorial on MPEG Audio, das ist auch recht knapp, aber das ist zum Beispiel im Web als zumindest teilweise Abdruck verfügbar. Also da kann man eine ganze Menge nachlesen dazu. Der Stand, wo wir jetzt sind, sozusagen von der letzten Vorlesung her, ist, dass wir zunächst mal versucht haben zu verstehen, was allgemeine Phänomene von Audio sind und dann ganz spezifisch das Phänomen der Maskierung angeschaut haben. Also Maskierung in dem Sinn, dass Teile eines Signals, das wir akustisch aufnehmen, überdeckt werden von anderen Teilen des Signals. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen lauten Ton, eine Frequenz, in der Frequenz sehr naheliegendes Signalanteil daneben zu diesem lauten Ton, der ein bisschen niedriger ist in der Amplitude und das wird nicht mehr wahrgenommen. Und das Ganze lässt sich sehr genau quantifizieren, in vielen, vielen Untersuchungen, Hörversuchen mit Versuchspersonen. Und damit hat man also dieses Phänomen der Maskierung sozusagen so, dass man es tatsächlich auch ausnutzen kann. Und das steckt hinter der MPEG-Kompression. Und ich habe angefangen, Ihnen zu erklären, was MPEG eigentlich ist. Zunächst mal ein Standard für Bewegtbilder, zu dem aber ein Audiostandard gehört. Und jetzt wollen wir natürlich das ein bisschen näher verstehen. Wir haben uns auch angeschaut, es gibt die Layer 1, 2, 3 für die Audio-Kodierung bei MPEG, was unabhängig ist von diesen Videostandards im Wesentlichen. Und genau da möchten wir jetzt im Detail rein. Das ist also jetzt ein Bild, so ein Blockschaltbild, das uns ganz grundsätzlich zeigt, wie so ein MPEG-Audio-Encoder funktionieren könnte, wie der aufgebaut werden kann. Der stammt schon auch von den MPEG-Leuten selber. Aber wenn man den MPEG-Standard wirklich liest, das Standarddokument selber, dann ist da was ganz Raffiniertes gemacht, das kommt bei diesen Standards oft vor, dass gar nicht so sehr die Codierung selber beschrieben wird, wie man das macht, das zu kodieren, sondern es wird das Format beschrieben und es wird beschrieben, wie der Dekodierer funktioniert, wie der daraus eben wieder ein Signal rekonstruiert, das anhörbar ist. Das bedeutet, dass derjenige, der den Codierer schreibt, im Prinzip frei ist, wie er was produziert, das dann richtig dekodiert wird. Damit wird relativ große Freiheit für den Entwurf und das Design von Codiersystemen gegeben. Das ist was, das man generell bei solchen Kompressionsstandards gerne macht. Aber natürlich ist es hilfreich für uns, wenn wir jetzt verstehen wollen, wie so ein Encoder funktioniert, dass man diesen Standardaufbau mal versteht. Da steht ganz links PCM Audio. Ich hoffe, dass jeder so ungefähr was sich darunter vorstellen kann. Audio ist klar und PCM ist Pulse Code Modulation. Das ist also einfach das roh abgetastete Digitalsignal, indem wir eben zum Beispiel mit 44,1 Kilohertz und 16 Bit nun einfach unsere Folge von Samples produzieren. Die fließen rein und hinten raus kommen komprimierte Daten. Und da gibt es ein paar Schritte dazwischen. Der erste Schritt, den werden wir uns gleich genauer anschauen, ist eine sogenannte Filterbank, die das sozusagen in Teilbänder aufsplittet. Das werden wir uns, wie gesagt, gleich nochmal anschauen, aber das ist im Prinzip vom Gesamtablauf her der erste Schritt. Dass wir Teilbänder haben des Signals, die fließen in einen Quantisierer und der Quantisierer ist dafür zuständig, das ist bei allen diesen Kompressionsverfahren eigentlich üblich, diese Terminologie, Teile von dem Signal wegzulassen. Der macht tatsächlich die Kompression hier. Und zwar den verlustbehafteten Teil der Kompression. Hier wird wirklich das Signal, wenn man böse ist, sozusagen verstümmelt, aber in einer Art und Weise verstümmelt, dass der hörbare Unterschied minimal ist. Und der braucht Zusatzinformationen, Das sind im Wesentlichen diese Informationen aus dem psychoakustischen Modell, also welcher Ton maskiert welchen anderen Ton. Und das wird auch aus diesen Bändern raus abgeleitet, sozusagen, was tatsächlich für eine Maskierungsinformation da ist. Schauen wir uns auch gleich genauer an. Also ganz wichtig, der Schritt der Quantisierung, der Reduzierung der Daten. Und hinterher passiert eigentlich was, was wir schon kennen. Da steht Entropiekodierung. Das heißt, man kann hinterher mit den Verfahren, Kompressionsverfahren, die wir kennen, die verlustfreien Verfahren, wie zum Beispiel LZW oder Huffman oder solchen Verfahren, könnte man dann das Ganze nochmal versuchen, weiter zu komprimieren. Und dann muss man ein Ausgabeformat erzeugen, in dem das sozusagen abgelegt werden kann, eine Datei. Und das sind dann die komprimierten Daten, die da rauskommen. Also grundsätzlich eigentlich ein relativ übersichtlicher Aufbau. Der gilt jetzt auch für alle Layers, Layer 1, 2, 3, gilt auch für die meisten anderen ähnlichen Standards. Natürlich sind jetzt die einzelnen Punkte, also die Entropiekodierung vielleicht nicht, aber die anderen Punkte hier, vor allem die 3-Filterbank, Quantisierer und Maskierung, noch relativ unscharf, was die tun, und die schauen wir uns jetzt natürlich genauer an. Ja, fangen wir bei der Filterbank an. Ich habe gesagt, es werden Teilbänder erzeugt. Das liegt daran, dass die Energie eines Tonsignals nicht auf alle Teilfrequenzbänder oder auf alle Frequenzen, die in unserem hörbaren Frequenzraum da sind, gleich verteilt ist. Also wenn Sie das sozusagen plastisch sich vorstellen, dann denken Sie vielleicht an so diese Anzeige, die manche Stereoanlagen haben, die in die tiefen, mittleren, hohen Töne und sowas Frequenzbänder anzeigen, mit so Balken zeigen, wie stark ist das Signal sozusagen in dem einzelnen Bereich. Und da gibt es natürlich Passagen, in denen praktisch überhaupt keine tiefen Töne vorkommen oder auch sogar ganze Musikstücke, die fast keinen Bass haben, oder es gibt Passagen, wo man nur Bässe hat. Es ist also ziemlich klar, dass das nicht immer sozusagen auf dem vollen Frequenzspektrum gleichmäßig verteilt ist. Sonst wird das, also gerade bei Musik, irgendwie keinen großen Sinn machen. Das bedeutet zunächst mal, wir sollten uns mit diesen Teilfrequenzbändern sozusagen befassen, und es gibt einfach eine Einteilung in Frequenzbereiche, das nennt man Teilfrequenzband, also was weiß ich, von 100 bis 150 Kilohertz wäre ein Teilfrequenzband im hörbaren Bereich, und man wählt also eine Folge von solchen Frequenzbändern, dass der ganze hörbare Bereich abgedeckt wird und ermittelt, wie stark das Signal in jedem dieser Teilbänder ist. Das ist die Aufgabe von so einer Subbandkodierung. Wobei der Trick ist, wenn wir diese Teilbänder haben, dann haben wir da natürlich auch weniger Informationen drin sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Samples, die wir reinbekommen, die das volle Frequenzspektrum umfassen, wenn wir die jetzt aufteilen in sozusagen kleine Samples für diese Teilfrequenzbänder, das heißt, wir nehmen jetzt sozusagen nur den Anteil, den wir brauchen für 100 bis 150 Kilohertz, dann brauchen wir da auch weniger Bit-Auflösung dafür. Das heißt, wir können das Ganze so hintricksen, dass wir für die einzelnen Teilfrequenzbänder jeweils weniger Bit spendieren, dass wir das ganze Signal wieder rekonstruieren können und damit sozusagen zunächst mal keinen Speicherplatz technisch irgendwie ein Nullsummenspiel haben, dass wir nichts verloren haben, aber auch noch nichts gewonnen. Das Einzige, wo man schon mal was gewinnen kann, wenn natürlich ein Teilband überhaupt nicht belegt ist, dann kann man das vielleicht ganz einfach, statt da Samples drin abzulegen, eben wirklich auch mit zum Beispiel 0-Bit übertragen. Was man auch noch sagen muss, diese Teilbänder, die sind natürlich einfach, wenn man sie sozusagen in regelmäßigen Abständen über das Frequenzspektrum legt. In Wirklichkeit haben wir uns das schon bei der letzten Vorlesung irgendwie klar gemacht, dass das menschliche Gehör da ganz verschieden bei tiefen und hohen Frequenzen reagiert. Das heißt, eigentlich sollten die verschieden breit sein in den Tiefen und in den Höhen. Da kommen wir dann noch ein bisschen genauer drauf zurück. Also zunächst mal ist einfach die Idee, wir teilen das Signal in Teilbänder auf. Das heißt, wir haben also so ein Signal, zum Beispiel 48.000 Samples pro Sekunde. Das wäre so die beste Abtastrate, die in den MPEG-Standards unterstützt wird. Ein bisschen besser noch als die normale CD. Und sie bilden daraus 32 Teilbänder. Und man macht es so, dass man immer 12, das ist jetzt wirklich so, wie es im Standard ist, dass man immer 12 Samples sozusagen nimmt. 12 Samples sind ungefähr 8 Millisekunden des Signals. und die sozusagen diese 12 Samples auf die Teilbänder, auf die 32 Teilbänder aufteilt. Das ist das, was bei MPEG Layer 1 und Layer 2 gemacht wird. Das heißt, Sie haben die Aufteilung von 12 Samples auf die Teilbänder und das nennt sich dann ein sogenannter Frame. Und Sie sehen, es ist ja auch noch angedeutet, im Layer 3 geht es ein bisschen weiter. Dort bildet man einen größeren Frame, der dreimal 12 solche Samples umfasst. Da unten ist das also nochmal ausgerechnet. Bei Layer 1 und 2 haben Sie also in so einem Frame 384 Samples drin und also die jetzt in jedem Teilband eben immer 12 Samples und das Dreifache natürlich bei Layer 3. Die Idee bei dem Layer 3 ist, dass man dort, das kann man gleich dazu sagen, temporale Maskierung mitbenutzen will, während man es in Layer 1 und 2 nur mit der reinen Frequenzmaskierung zu tun hat. Temporale Maskierung, wenn Sie sich erinnern, das ist dieser Effekt, dass eine Maskierung auch eine gewisse Zeit vorher und nachher passiert. Und Sie sehen, so diese 12 Samples entsprechen 8 Millisekunden. Da sind wir also durchaus in dem Bereich, wo die temporale Maskierung auftritt. Das ist das direkt, bevor der vorgehende und danach gehende 12 Sample-Stück sozusagen mit beeinflusst wird. Und darum hat man da gerne drei, sozusagen das in der Mitte und das davor und das danach. In Layer 1 und 2, die sind eben einfacher, die benutzen eben bloß ein einfaches Frame. Ja, so eine Filterbank ist vielleicht schwer vorzustellen, was das tatsächlich ist. Also man kann es mathematisch natürlich sich so vorstellen, dass zunächst eine Transformation in den Frequenzraum passiert und dass man dann diese Einzelfrequenzen quasi multipliziert mit Gewichtsfaktoren, so könnte man das realisieren. Was aber natürlich ein entsprechend aufwendiger Algorithmus ist, der kompliziert zu berechnen ist, der schwierig in Realzeit durchzuführen ist. Und was man in Wirklichkeit macht, ist, dass man das sozusagen ein Stückchen weit optimiert, diesen Filtermechanismus, dass der sehr schnell in Realzeit geht. Dieses Bild ist auch wieder aus dem Standard genommen. Und man sieht, was sozusagen als Berechnung eigentlich passiert bei der Filterbank, ist nichts anderes als im Prinzip wieder mal so eine Operation aus der linearen Algebra. Also es wird im Prinzip ein Teil unserer Samples wird mit einem Vektor durchmultipliziert und das Ganze geht dann in eine Matrixmultiplikation rein. Und der Algorithmus, den muss man nicht im Detail verstehen, weil die Ableitung, warum das wirklich filtert, jetzt viel zu kompliziert wäre. Aber im Prinzip von der Idee her ist es so, dass Sie die Samples in so einen Puffer reinstecken und auf diesem Puffer wird sozusagen simultan, läuft sozusagen eine Schleife, die das Durchmultiplizieren mit dem C macht und die Ergebnisse werden dann zusammensummiert. Und dann kriegen Sie sozusagen fortlaufend diese Subband-Samples ausgegeben. Das heißt, es ist so ein fließender Prozess. Sie schieben hier Dinge rein, gleich parallel dazu kommen die hier raus. Wenn man sich das grob anschaut, sieht man, dass das natürlich relativ leicht als Hardware auch realisierbar ist, als Schaltung, so ein Algorithmus. Dementsprechend ist das schnell und einfach. Es hat aber ein praktisches Problem. Abgesehen davon, dass man jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, dass das wirklich in Teilbänder filtert, ein großes Problem ist, dass diese Teilbänder alle gleich breit sein müssen, damit man so einen einfachen, klaren und optimierten Algorithmus hat. Das heißt, zunächst mal sind diese 32 Teilbänder, die in Layer 1, 2 da definiert wurden, sind alle gleich breit. Da sieht man auch, dass das so ein bisschen historisch natürlich begründet ist. Man hat da eben, als man das definiert hat, sehr stark auf optimale Performance Wert gelegt, dass das schnell zu rechnen geht. Darum kommt man auf diese Polyphasenfilterbank, die dann zu gleich breiten Bändern führt, was akustisch eigentlich nicht optimal ist. Und je weiter sie sozusagen in modernere Standards kommen, umso weniger muss man auf die Rechengeschwindigkeit Rücksicht nehmen, umso flexibler kann man mit der Einteilung in sozusagen Frequenzanteile werden und ans menschliche Gehör rangehen. Also jetzt sind wir ein Stückchen weiter. Wir haben also jetzt für einen MPEG Layer 1.2 Encoder gesehen, dass diese Filterbank das Signal einfach in 32 Teilbänder aufteilt. Wir haben also dann immer so einen Frame, in dem die jeweiligen Samples für das Teilband drin sind und dass das Ausrechnen nicht so furchtbar schwierig ist. Das sind im Wesentlichen ein paar Multiplikationen, Additionen. Und das Ergebnis ist das hier, wo hier 32 Bänder steht, darum der Pfeil auch so doppelt, damit man sieht, das ist jetzt mehr als bloß ein Wert sozusagen, der da fließt. Ja, und das Ganze geht rein in den Quantisierer. Der Quantisierer ist dafür zuständig, das wegzulassen, was man nicht hört. Was natürlich jetzt nicht ganz so einfach ist, weil der braucht ja Informationen sozusagen über die Maskierung, über das psychoakustische Modell. Und man sieht, da ist jetzt was ganz Interessantes noch dabei, nämlich eine Fast-Fourier-Transformation ist dort mit eingezeichnet. Also hier steht nochmal, dass das 32 gleichbreite Frequenzbänder sind, ich habe es auch nochmal ausgerechnet, 750 Hertz. Jetzt ist aber das Problem, dass das zu grob ist, diese 750 Hertz breiten Bänder, um anhand derer wirklich den Maskierungseffekt vernünftig auszurechnen. Wir wissen ja, dass die Maskierung eben auch ganz verschieden ist bei hohen und bei tiefen Frequenzen. Also bei tiefen irgendwie viel breiter wirkt es bei hohen. Dementsprechend muss das einfach angepasst werden. Jetzt können wir natürlich entweder diese Bänder alle viel kleiner machen, was gar nicht unbedingt notwendig ist. Wir brauchen eigentlich ein Hilfsmittel, wie wir das Signal genauer analysieren können, um das festzustellen, wo ist denn tatsächlich jetzt sozusagen ein Maskierungseffekt. Und das macht man dadurch, dass man das Signal parallel zu dieser Filterbank durch eine Fast-Fourier-Transformation schickt, die das ins Frequenzspektrum überträgt und das als Eingabe benutzt, um die Maskierung wirklich auszurechnen. Also was soll das heißen? Ja, wir haben eben im Prinzip Teilbänder sozusagen, die relativ breit sind. Ja, also diese Balken da, da sieht man, das sind die jeweiligen Teilbänder und uns interessiert natürlich für die einzelnen Teilbänder sozusagen die Maskierungsschwelle. Und dazu rechnen wir diese Maskierungsschwelle, dieses viel genauere Signal hier aus. Also diese Kurve da, die errechnet sich eben aus dem, das ist sozusagen die Hörkurve tatsächlich. Und wir wollen wissen, liegt das Teilband jetzt da drunter oder nicht, oder beziehungsweise alles, was drunter ist, kann man im Prinzip weglassen. Im Layer 1 haben wir 512 Koeffizienten in der Fast-Fourier-Transformation, im Layer 2024, das sieht man auch schon, dass der Layer 2 ein kleines bisschen komplexer, feiner sozusagen ist und letztlich ist das Ergebnis einfach sozusagen in der Weiterverarbeitung durch das psychoakustische Modell, durch die ganzen Tabellen, die man kennt aus vielen Hörversuchen, dass man nun ausrechnen kann, wo ist ein Signal so stark, dass es in der die benachbarten Teilbänder sozusagen beeinflussen kann. Im Prinzip wieder diese Geschichte. Wir haben also diese Hörbarkeitskurve, die da ausgerechnet wird. Und das passiert in diesen beiden Kästen, Fourier-Transformation, anschließend das psychoakustische Modell, also die Maskierung auszurechnen. Also das ist nur noch mal zur Erinnerung, so würde das ausschauen, wenn Sie also zum Beispiel einen Peak bei 250 Hertz und einen bei 4 Kilohertz haben, dann haben Sie natürlich so eine Hörbarkeitskurve in Wirklichkeit. Und wenn jetzt ein Signal in dem Teilband eben hier wirklich komplett drunter liegt, unter dieser Hörbarkeitskurve, dann kann man das ganze Teilband sich sparen, kann man das ganze Teilband weglassen. Sprich, die Samples, die in dem Teilband drin sind, einfach aus dem Signal rauslassen. Das ist das, was dann der anschließende Quantisierer macht. Dort unten ist auch nochmal klar gemacht, dass wir also sehr breite Verdeckungseffekte für hohe Frequenzen haben, sehr schmale für niedrige und da das ist momentan natürlich mit unseren Frequenzbändern noch nicht optimal abgedeckt. Ja, also es ist relativ einfach, wenn ein Signalanteil komplett sozusagen darunter liegt. Also schauen Sie nochmal das Beispiel von vorher an. Das sind unsere Teilbänder, das ist die Maskierungsschwelle, die wir ausgerechnet haben. Und jetzt wissen wir sozusagen, wenn die Teilbänder bis dahin gehen, sind sie hörbar, was drüber ist, ist nicht mehr hörbar. Und jetzt ist in grün hier eingezeichnet, was der Pegel tatsächlich in dem Teilband ist. Wenn der Pegel jetzt wirklich so ist, dass er unterhalb der Maskierungsschwelle liegt, dann ist das ganze Teilband uninteressant. Das heißt, diesen ganzen Ton in diesem Teilband kann man in diesem Moment natürlich, nur in diesen 8 Millisekunden, die gerade betrachtet werden, kann man komplett weglassen. Jetzt gibt es aber natürlich noch einen interessanten Fall, nämlich den hier, dass hier ein Pegel in dem Nachbarband ist. Ja, das sind ja benachbarte Frequenzen, also Anteile des Signals, die zu dem Ton in der Mitte sozusagen nicht weit weg liegen in den Frequenzen. Da haben wir 750 Hertz Breite dieser Bänder, der aber da ein Stück sozusagen drüber rausschaut, über die Maskierungsschwelle. Das heißt, der ist im Prinzip hörbar, allerdings tritt trotzdem noch ein Verdeckungseffekt auf. Also wir haben quasi eine Differenz nur. Nur ein Teil davon ist hörbar. Und was man an der Stelle macht, ist, dass man die Kodierung sozusagen schlechter macht. Weil der Teil ist sowieso nicht hörbar. Wir können sozusagen nur in dem Bereich, der über die Hörbarkeitsschwelle rausgeht, können wir irgendwie Differenzen überhaupt wahrnehmen und können wir differenzieren. Das heißt, wir müssen nur dieses kleine Signal, das da oben raussteht, die Differenz kodieren. Und das bedeutet, dass wir dort letztlich eine geringere Auflösung anwenden können, weil es einfach weniger Werte sind, die überhaupt zur Verfügung stehen. Dementsprechend, ja, also wenn Sie dann einen Zweierlogarithmus nehmen, brauchen Sie einfach weniger Bits, um die Auswahl aus diesen Werten zu repräsentieren. Ja, machen wir ein konkretes Beispiel. Das könnte also so ausschauen, es sind jetzt nicht 32 Bänder, weil dann die Folie irgendwie zu voll wird, sondern bloß 16 Bänder. Und da könnte jetzt nach der Analyse der ersten 16 Bänder, können also hier bestimmte Pegelzahlen in Dezibel rauskommen, die hier angegeben sind. Parallel läuft die Zerlegung ins Frequenzspektrum, die reingeht in das psychoakustische Modell. Und das psychoakustische Modell spricht natürlich dann sozusagen nur über Verdeckungseffekte auf den Bändern. Und man sieht hier zum Beispiel im Band 8, da haben wir einen sehr hohen Pegel und in den benachbarten Bändern relativ niedrige. Das ist also ein Beispiel, wo man vielleicht mit Maskierung was machen kann. Und das Ergebnis dieser Quantisierungsrechnerei ist, dass der Pegel im Band 8, der führt dazu, dass das Band 9 um 12 Dezibel maskiert wird und das Band 7 um 15 Dezibel. Dezibel haben wir uns angeschaut als Einheit der Lautstärke in dem Fall. Also Dezibel, Schalldruck, Pegel in dem Fall. Diese Zahlen sind sozusagen das nackte Ergebnis der Berechnung dieses Kastens, der vorher mit Quantisierung bezeichnet wurde. Und nochmal, wenn hier Nachbarbänder heißt, wir sind immer bloß in einem Zeitausschnitt von 8 Millisekunden und dort sozusagen in höheren und niedrigeren Frequenzbereichen. Ja, was bedeutet das? Der Pegel im Band 7, wenn Sie dort oben hinschauen, der ist 10 Dezibel. Das Band 8 hat mit seinen 60 Dezibel eine Dämpfung von 15 Dezibel für das Band 7 zur Folge. Das heißt, wir können das Band 7 uns komplett sparen. Das müssen wir nicht kodieren. Das ist natürlich keine solche umständliche Überlegung, sondern das passiert in rasend schneller Geschwindigkeit in Algorithmen, ist schon klar. Der Pegel in Band 9, der ist 35 Dezibel und das ist jetzt genau der Fall, wo wir eine teilweise Maskierung haben. Band 9, davon werden 12 Dezibel sozusagen maskiert. Das heißt, ob da Rauschen ist oder irgendein anderer Signalanteil, ist uns völlig egal. Das heißt, wir können diese 12 Dezibel in der Genauigkeit weglassen. Und jetzt steht hier ganz trocken, 12 Dezibel heißt 2 Bit weniger. Und das ist eine Faustregel. Ein Bit der Kodierung für 6 Dezibel Genauigkeit. Und wenn Sie so ein bisschen sich zurückerinnern an die letzte Vorlesung, dann habe ich da relativ umständlich mit Logarithmen und so rumgerechnet, als wir die Dezibel angeschaut haben. Und dort haben wir festgestellt, 6 Dezibel entspricht irgendwie einer Lautstärkenverdoppelung. Und eine Verdoppelung des Pegels ist natürlich irgendwie auch das, was man mit einem Bit in der Kodierung macht. Da geht es immer um mal 2 bei der Zweierkodierung. Und daher kommt diese Faustregel, dass wenn Sie also 6 Dezibel sozusagen schon verdeckt haben, dann können Sie sich ein Bit sparen und wenn es eben 12 Dezibel sind, dann können Sie sich 2 Bit sparen und so weiter. Das hat natürlich jetzt den interessanten Effekt, dass unser Signal, das wir da anschauen, keine konstante Bitrate mehr hat, weil wir eben manchmal aus den Samples eben Bits sozusagen rauslassen und damit Samples mit weniger Bits sozusagen produzieren. Das heißt, das ist jetzt das einzelne sozusagen pro 8 Millisekunden der Datenbereich, den Sie dafür brauchen, der kann mal größer, mal kleiner sein. Er kann vor allem schrumpfen. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal, was jetzt diese MPEG-Layer ausmachen. Also Layer 1 ist das Einfachste. Ja? Da haben Sie 32 gleichbreite Bänder. Sie haben eine Fourier-Transformation mit 512 Koeffizienten. Es wird immer nur ein Frame betrachtet, nicht die zeitlich vorher und nachfolgenden Frames. Und dementsprechend kann man nur mit Frequenzmaskierung arbeiten. Der Layer 2, der arbeitet auch mit 32 gleichbreiten Teilbändern, hat eine Fourier-Transformation mit 1024 Punkten und es werden da schon ganz einfache Zeitmaskierungseffekte gemacht, indem nämlich drei dieser Frames, nämlich jetzt, vorher und nachher, betrachtet werden. Das hört sich jetzt an wie ein Widerspruch zu dem, was vorher auf der Folie war. Das heißt, in Layer 3 erst werden sozusagen die großen Frames benutzt. Der feine Unterschied ist einfach, hier sind es drei einzelne Frames und im Layer 3 wird sozusagen ein ganzer Frame über drei Zeitabschnitte sozusagen als ein großer Gesamtframe betrachtet. Das ist eigentlich bloß ein feiner Unterschied. Ja, und der Layer 3, wie gesagt, der arbeitet nun deutlich verfeinerter noch. Das haben wir vielleicht noch in Erinnerung, die ersten beiden, die verwendet man im Wesentlichen für so Sachen wie digitalen Rundfunk, wo man keine extrem hohen Tonanforderungen hat. Layer 3 ist das, was wir auf den Musikspielern haben, wo die Anforderung ist, dass es akustisch eigentlich kaum unterscheidbar sein soll vom CD-Signal. Da hat man noch eine ganze Menge Sachen mehr drin. Die Teilbänder werden wirklich jetzt in der Breite angepasst. Das schauen wir uns gleich an, was das nicht ganz so einfach ist. Wir haben, wie gesagt, den großen Frame, in dem 3x12, 36 Samples drin sind. Und es kommt was Raffiniertes, was man jetzt wahrscheinlich noch nicht verstehen kann, was man in ein paar Minuten vielleicht ein bisschen besser verstehen kann und richtig erst im Laufe der nächsten Vorlesungen, nämlich eine sogenannte diskrete Kosinustransformation, eine DCT. Und es passiert eine Entropie-Kodierung nach Huffman. Wenn Sie das anschauen, in dem allgemeinen Schema für MPEG-Kodierung stand da hinten, man kann eine Entropie-Kodierung machen. Die wird aber in Layer 1 und Layer 2 noch gar nicht genutzt. Nur der Layer 3 macht es und dort ist eine Huffman-Kompression drin. Also alles das, was Sie umständlich gelernt haben über Huffman-Kompression, steckt, wie schon angekündigt, zum Beispiel in jedem MP3-Encoder an der Stelle drin. Und der Layer 3, der kann auch Stereo-Redundanzen noch entfernen. Das schauen wir uns auch noch ein bisschen genauer an, das auch noch ausnutzen. Also zuerst mal noch unser Problem mit diesen kritischen Bändern und den Filterbändern. Ja, also das Bild, das stellt sozusagen nochmal dieses Missverhältnis dar, dass einfach, wenn man 32 gleichbreite Bänder hat, dann sind die zu breit bei den niedrigen Frequenzen und sind einfach zu schmal bei den hohen Frequenzen. Wir bräuchten eigentlich eine genauere Unterscheidung, idealerweise eben wirklich flexible Bandgrenzen, die so sind, wie es da unten angedeutet ist. Das sind die kritischen Bänder nach Barkhausen. Übrigens, diese Bilder, die da jetzt verwendet werden, das ist ein ganz interessanter Effekt, wenn Sie recherchieren im Netz und schauen, was Sie darüber finden. Sie werden immer wieder die gleichen Bilder finden. Alle Leute nehmen immer die gleichen Bilder. Das liegt daran, dass das die Bilder sind, die in den MPEG-Standarddokumenten auch vorkommen. Und es sind erstaunlich wenig Leute, die noch zusätzliche Illustrationen dazu geschaffen haben. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie das in verschiedensten Quellen immer wieder das gleiche Bild finden. Ja, also wir müssen die Bandbreite an die kritischen Bänder anpassen. Da haben wir festgestellt, unsere schöne einfache Filterbank, die so leicht zu rechnen ist von vorher, wo man bloß mit ein paar Multiplikationen und Summen durchkommt, die liefert bloß gleich breite Bänder. Also ist die Filterbank nicht ausreichend. Wir müssen das nochmal weiter verfeinern. Und jetzt sind wir also in dem MPEG Layer 3 Encoder. Der macht im Prinzip zuerst immer noch die Filterbank mit den 32 Bändern, um auch kompatibel zu den anderen zu sein, den anderen Standards, Layer 1 und Layer 2. Aber dann kommt ein Schritt hinterher, der das auf 576 Frequenzbänder nochmal aufteilt. Also jedes dieser Bänder wird in 18 Teilbänder aufgeteilt und damit hat man die Möglichkeit, die Quantisierung viel genauer an die Verhältnisse des menschlichen Gehörs anzupassen. Also grob gesagt, es ist eigentlich 576 statt 32. Wir haben auch eine Fourier-Transformation, die ein bisschen genauer geht, um für die Maskierung als Eingang. Und wir haben insbesondere dort hinten die Huffman-Kodierung. Ja, jetzt steht da diese diskrete Cosinus-Transformation mit drin. Das ist ein Thema, das uns noch massiv beschäftigen wird, insbesondere bei Bildern. Was das mathematisch ist, das steht dort unten, das hilft einem jetzt zunächst mal auch nicht so furchtbar viel. Im Prinzip ist es so ähnlich wie eine Fourier-Transformation. Das heißt, was diese Transformation macht, dass sie im Prinzip eine Transformation von Messwerten in den Frequenzraum hat. Das heißt, sie haben n Messwerte, Samples zum Beispiel, und führen die über in Koeffizienten eines Frequenzspektrums. Allerdings ist das nicht so einfach wie bei der Fourier-Transformation, dass das einfach bloß Sinusschwingungen sind, die direkt aufeinander summiert werden, sondern es ist eine, sagen wir, eine Variante, die eben auch auf Cosinusschwingungen beruht und auf Phasenverschiebungen dazwischen, die gerade so gewählt ist, dass man für die Kompression optimale Eigenschaften hat. Also das, insbesondere ist es so, dass sich in dieser Kodierung die Energie stärker auf einzelne Teilbänder konzentriert, als wenn Sie eine reine Fourier-Transformation machen. Das ist jetzt auch eine Behauptung, die ich selber nicht wirklich nachvollziehen kann, sondern aus den Büchern kenne. Auf jeden Fall ist das sozusagen für einen Hausgebrauch, für uns, die wir bloß verstehen wollen, ungefähr, was das ist, quasi eine Fourier-Transformation, die speziell optimiert ist oder speziell geeignet ist für die Zwecke, dass man nachher Teile rausfiltern will des Signals und dort eben froh ist, wenn bestimmte Signalteile eben sehr intensiv sind, bestimmte sehr gering. Und diese sogenannte Kompaktheitseigenschaft, die hat die rein mathematisch und ist deswegen geeigneter als die Fourier-Transformation. Von der Idee her könnte man natürlich an der Stelle, wo man die Aufteilung in feinere Teilbänder braucht, auch mit einer Fourier-Transformation arbeiten. Wird genauso gehen. Und es ist von der Idee her eben auch eine Transformation im Frequenzraum, was wir machen. Was noch interessant ist, ist, dass diese Formel hier irgendwie zunächst mal schrecklich ausschaut, weil da dieser Cosinus drin ist und es schaut aus, als wäre da irgendwie Rechenarbeit mit verbunden. In Wirklichkeit kann man aber diese diskrete Cosinus-Transformationsformel so weit komplett vorweg berechnen, alle diese Cosinusglieder, die drin vorkommen, dass die tatsächliche Transformation anzuwenden auf N-Samples nichts anderes ist als eine Matrixmultiplikation. Das heißt, auch diese diskrete Cosinus-Transformation lässt sich extrem einfach berechnen, schnell berechnen, und das ist auch ein Grund, warum die eben so intensiv und beliebt eingesetzt wird. Was interessant ist, dass sozusagen, wenn man an den Kern der Kompressionsverfahren geht, man dann immer auf die gleichen Technologien kommt. Also die diskrete Cosinus-Transformation ist jetzt ganz wichtig im MP3, im MPEG-Layer 3, aber die ist genauso das Kernstück von der JPEG-Kompression für Bilder, was wir uns in den nächsten Vorlesungen anschauen werden. Dort schauen wir es uns auch noch mal ein bisschen gründlicher an, und dort ist, finde ich, auch ein bisschen verständlicher, weil man es eben mit Grafiken illustrieren kann, was jetzt eigentlich so eine Cosinus-Transformation tatsächlich tut. Kann man sich wirklich anschauen. Akustisch ist das schwer nachzuvollziehen, was tatsächlich passiert. Ja, wie gesagt, wir haben kleinere Teilbänder bei dieser Maskierungsanalyse. Das ist der einzige Grund, warum wir das machen, also statt 32, 576. Jetzt ist aber noch ein Problem mit dieser Teilbandzerlegung, dass wir es mit Audio zu tun haben. Und bei Audio, das haben Sie vielleicht selber schon in den Übungen festgestellt, wenn man dort irgendwie manipuliert an dem Signal, ist man extrem schnell an dem Bereich, dass der Übergang von dem zeitlichen Übergang, insbesondere von dem Signal, das in einer Form manipuliert wurde, zu dem, das in einer anderen Form manipuliert wurde, dass der hörbar wird. Und sei es durch irgendein Klacken oder sowas. Das ist sehr, sehr schnell und gut zu hören. Wir sind bei Audio eben von unserem Gehörsinn auch sehr gut in der Lage, sozusagen den gleichmäßigen Verlauf von dem Signal zu erkennen. Das ist hier gemeint mit Artefakten an Blockgrenzen, dass an den Stellen, wo die ein Frame aufs andere folgt, unter Umständen, wenn man das jetzt zu naiv macht, hier einfach akustisch hörbare Effekte passieren. Und das ist jetzt was, das ich nicht wirklich auch im Detail erklären kann. Aber was man im Prinzip macht, ist, dass man die diskrete Kosinustransformation nicht sozusagen mit durch aufeinander folgende Frequenzbereiche macht, sondern dass man die überlappend sozusagen anwendet. Was den großen Vorteil auch noch hat, dass wir uns an die den Signalverlauf sozusagen anpassen können. Also jetzt ist es so, dieses Bild hier zeigt sozusagen die Blockgrößen. Ich glaube, ich habe vorher mal einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier von bei der DCT, bloß um sicherzustellen, bei den Fenstern von Frequenzen gesprochen. Das ist der zeitliche Verlauf. Ja, wir haben also hier Blockgrößen, die wir anschauen. Und jetzt haben wir also sozusagen die Frage, wie viele Samples auf einmal verarbeiten wir? Und da kann ich sozusagen eine große Menge von Samples nehmen, einberechnen oder nur eine ganz kleine. Und sie überlappen sich aber immer noch, sozusagen, um diesen zeitlichen Verlauf zu glätten, dass die Artefakte, die da entstehen, sich gegenseitig aufheben können. Das ist rechnerisch auch so gemacht, dass die sich genau aufheben. Und damit habe ich die Möglichkeit, sozusagen in Situationen, wo sich primitiv gesagt schnell was ändert in dem Signal, eben feiner hinzuschauen und da, wo sich langsam was ändert, das mit groben Blöcken zu machen. Und das wird bei MP3 tatsächlich gemacht, dass es 6 Sample-Blöcke und 18 Sample-Blöcke gibt, die auf das Signal angewendet werden. Also wie gesagt, wenn man da jetzt ins Detail einsteigen will, merkt man schon, dass man jetzt im Prinzip, wenn man das wirklich alles im Detail erklären wollte, vermutlich eine ganze Vorlesungsreihe über das ganze Semester bräuchte, um wirklich überall im Detail bis auf den Boden zu kommen, auf den mathematischen Boden der ganzen Geschichte, jetzt eine Modified Discrete Cosinus Transform wirklich zu verstehen. Diskrete Cosinus Transformation haben wir gerade angeschaut, das ist einfach die Transformation selber mit dieser Matrixmultiplikation. Und das Modified steht eben dafür, dass man diese Überlappung von Fenstern hat und adaptive Blockgrößen. Es soll im Prinzip Ihnen nur einen Eindruck geben, was sozusagen hinter den Kulissen dort passiert. Und letztlich werden ja die wenigsten von Ihnen wirklich solche Algorithmen wirklich auch selber programmieren müssen. Aber man sollte sozusagen, wenn man damit umgeht, irgendwie auch eine Idee davon haben, was diese Algorithmen machen. Ja, jetzt haben wir also verstanden, so ein bisschen jedenfalls, wieso bei Layer 3 der Quantisierer sozusagen genauer hinschauen kann als bei Layer 1 und 2 und wie der sich besser an das menschliche Gehör anpassen kann, weil er eben mit sehr viel feineren Frequenzanalysen arbeitet. Nirgendwo war noch gestanden, dass der Layer 3 mit Stereophonie arbeitet, also mit Effekten der Stereophonie. Das finden Sie auch, wenn Sie jetzt einfach mal anschauen, die Daten, so die Beschreibung über irgendein komprimiertes MP3-Signal, dass Sie da finden Sie manchmal den Begriff Joint Stereo Coding. Das ist genau das, worum es jetzt geht, dass man nun davon noch weiter sozusagen ausgeht, dass wir ja zwei Kanäle in der Regel haben. Also bei Raumklang hat man noch mehr, aber das Wichtigste bei Stereosignalen ist zunächst mal halt einfach den linken und den rechten Kanal. Und da kann man auch noch ein bisschen tricksen. Also klar, ein Single-Channel-Signal, das gibt es in MPEG auch, das sind einfach Monosignale. Dann gibt es Dual-Channel, da kann man nichts optimieren. Das ist zum Beispiel der Fall, dass Sie eine, gibt es manchmal bei Kinoton oder Video, dass Sie zwei verschiedene Sprachspuren haben, irgendwie Deutsch und Englisch oder so. Da kann man natürlich auch, sind die Unterschiede zwischen den beiden Signalen so groß, dass man da nichts dran optimieren kann. Bei Stereo gibt es allerdings, wenn es wirklich ein Signal ist, Musik zum Beispiel, von dem Sie wirklich den linken und den rechten Kanal aufgenommen haben, da gibt es verschiedene Varianten. Das Einfachste ist natürlich, die einfach separat zu kodieren. Okay, dann sind es zwei Signale, genauso wie wenn es zwei Single Channels wären oder wenn es Dual Channel wäre. Aber es sind ja Redundanzen drin und dieses Joint Stereo Coding, das nutzt diese Redundanzen aus. Und diese Bezeichner, die jetzt stehen, Single Channel, Dual Channel, Stereo Coding, Joint Stereo Coding, das sind sozusagen Parameter, die Sie bei der MP3-Kompression einstellen können, was Sie verwenden wollen. Und dementsprechend wird eben diese weitere Reduktion benutzt. Also wenn man Joint Stereo Coding einstellt, was normalerweise, glaube ich, der Standard ist, die Standardeinstellung, dann werden eben Redundanzen durch den Stereo-Effekt genutzt. Und dadurch wird das Signal natürlich noch mal kleiner. Und zwar ist es so, dass sie bei den Redundanzen ausnutzen, dass der linke und der rechte Kanal ja fast gleich sind oft. Das heißt, das Erste, was man macht beim Joint Stereo Coding, ist, dass man nicht den linken Kanal überträgt und den rechten Kanal überträgt, sondern den einen überträgt, den linken, und die Differenz zum rechten Kanal statt dem rechten Kanal. Weil die ja so oft so ähnlich sind, werden die Differenzen einfach relativ geringe Werte ausmachen. Das werden relativ kleine Zahlen sein, die da entstehen. Werden auch oft Wiederholungen drin sein, dass es vielleicht über eine ganze Zeit einfach Nullen sind oder bloß ein bestimmtes Offset, dass wir damit auch mit Entropiekodierung eine ganze Menge wieder machen können mit dem Differenzsignal. Eine zweite Sache, die hochinteressant ist, dass wir ja eine Abhängigkeit der Raumwahrnehmung, da haben wir uns auch ausführlich angeschaut in der letzten Vorlesung, von dem Frequenzbereich haben. Das heißt, bei tiefen Frequenzen, Sie kennen es an dem Subwoofer, brauche ich eigentlich kein Stereosignal. Bei den allermeisten Ausgabegeräten wird noch nicht mal das sozusagen über zwei Lautsprecher wiedergegeben, sondern nur über den Subwoofer. Dementsprechend ist es auch sinnlos, bei den tiefen Frequenzen zwei Signale zu speichern. Also da kann ich auch wieder mehr Redundanzen sozusagen weglassen, mehr Speicherplatz sparen, indem ich für tiefe Frequenzen bis zu einer bestimmten Grenzfrequenz einfach ein Monosignal übertrage, das eben dann ungefähr auch das ist, was dann zum Beispiel beim Subwoofer rausgeht, und nur die hohen Frequenzen eben als echtes Stereosignal und dort auch dann eben mit dem Trick mit der Differenzkodierung noch zusätzlich arbeite. Also nur einen Kanal und die Differenz links-rechts. Das ist also schon ein ganz schön aufwendiger Trick. Man muss ein bisschen aufpassen, dass diese MPEG-Kompression, die man vorher gemacht hat, dass die durchs räumliche Hören zum Teil, wenn man die Differenzen dieser beiden Signale, Laufzeitdifferenzen wahrnimmt, zum Teil bei sehr geschulten Hörern wieder hörbar sind. Das heißt, das geht aber jetzt auch wieder zu weit, es sind noch spezielle Vorkehrungen in dieser Stereokodierung drin, um zu verhindern, dass die räumliche Wahrnehmung sozusagen die Kompressionsschwindelei sozusagen, das Weglassen, das man da gemacht hat, wieder hörbar macht. Also, ist auch ein relativ komplexes Thema, aber ich denke, das Joint Stereo Coding ist von der Idee her ganz gut zu verstehen. Ja, das sind im Wesentlichen die Elemente, die Sie brauchen, um jetzt MPEG Layer 1, 2, 3 zu verstehen. Eine Sache, die vielleicht noch nicht ausführlich behandelt ist, die jetzt aber auch, denke ich, zu weit gehen würde, ist, wie man mit diesem variablen Bitratensignal umgeht. Im Prinzip ist das natürlich auch wieder eine Kunst für sich. Sie haben ja bei der Kompression entsteht ein Signal, dass wenn jetzt hohe Maskierungseffekte da sind, auch wenn durch das Joint Stereo Coding zum Beispiel das man viel von dem Stereosignal weglassen kann, das eine relativ niedrige Bitrate hat und kurz drauf bei einer anderen Passage des Musikstücks können Sie weniger komprimieren, weil eben vielleicht eben da nur eine Stimme da ist, die relativ wenig Maskierungseffekte hat. Da ist es natürlich dann plötzlich eine Schwankung in der Bitrate. Letztlich die Wiedergabegeräte, denken Sie an irgendeine Festplatte, eine Internetverbindung, wo das drüber gespielt wird, die haben aber in der Regel schon eine bestimmte Bitrate, mit der sie das übertragen. Und das bedeutet, dass die Bitrate des Transportstroms sozusagen, in dem die Bits übertragen werden und wie stark das ausgenutzt wird vom Signal, dass das ein bisschen gegeneinander schwankt. Und das ist auch wieder ein relativ komplexes Verfahren, das in diesen MPEG-Kodierern drinsteckt und vor allem den Dekodierern, dass man sozusagen mit einem gewissen, ja, mit diesem Puffer arbeitet, der da noch zusätzlich da ist. Dass man also, wenn Bits sozusagen zur Verfügung stehen, die man übertragen kann, wo man im Moment aber gar keine Musik dafür hat sozusagen, dass man in die schon Signalanteile reinsteckt, die man erst später spielen will, die puffert man und spielt sie dann später ab und gleicht sozusagen über so einen Puffer dieses Bit-Reservoir, das man hat, aus. So kann man sich es grob vorstellen. Geht jetzt auch ein bisschen zu weit, aber ich denke, es sollte insgesamt reichen, um Ihnen mal zu zeigen, welcher Grad an Komplexität allein hinter dem MP3 steckt, hinter dem Layer 3. Jetzt muss man sagen, dass MPEG Layer 3 natürlich im Prinzip eine relativ veraltete Technik schon ist und dass man dort einiges noch mehr machen kann. Sie sehen ja schon, dass wir beim Layer 3 nun keine Chance haben, wirklich in die Details zu gehen. Ich führe deswegen die weitergehenden Codierungsverfahren jetzt bloß ganz oberflächlich ein, aber sie bringen tatsächlich einen Unterschied. Ja, ein wichtiges Stichwort ist dieses sogenannte AAC, das Advanced Audio Coding. Da sind wir jetzt sozusagen in der Post-MP3-Zeit der Standardisierung. Das ist im Prinzip eingeführt worden, nachdem der MPEG-1 und MPEG-2-Videostandard da waren, alle Audio-Layers entwickelt waren und auch auf dem Markt schon, hat man sozusagen eine verbesserte Audio-Kodierung, die man auf MPEG-2 draufsetzen kann, entwickelt, die allerdings nicht wirklich rückwärts kompatibel ist. Das heißt, also, wenn man Signale damit kodiert, dann müssen die Abspielgeräte das auch wirklich können, das neue Verfahren. Also dieses MPEG-2 Advanced Audio Coding, das kann insbesondere viele Audiokanäle unterstützen, wenn man also Raumklang oder viele Sprachsignale hat oder sowas, viele verschiedene Sprachen, was natürlich insbesondere beim Kino interessant ist, ne, dass Sie also dann mit 48 Kanälen, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie Raumklang und viele verschiedene Sprachen, 3, 4 verschiedene Sprachen, dann kommen Sie da ganz schnell in die Nähe, dass Sie das brauchen. Es ist die Filterbank dann komplett rausgeschmissen worden. Wie gesagt, diese Filterbank war ja eigentlich ein historisches Relikt irgendwie. Das hat man eingeführt, um besonders schnell und effektiv diese Analyse berechnen zu können auf Frequenzbereiche. Das geht jetzt ohne Filterbank direkt mit der diskreten Kosinustransformation. Man hat diese Fenstergrößenadaption, wo man bei MP3 plus 2 verschiedene hat, Fenstergrößen für schnell sich ändernde Signale, so transiente Signale und ein bisschen stationärere Signale. Das hat man noch weiter verfeinert und man arbeitet im Frequenzraum auch noch mit einer sogenannten prädiktiven Kodierung. Das heißt, dass man sozusagen den Signalanteil aus dem Nachbarsignal ausrechnet und dann letztlich nur die Differenz dazu speichert. Das heißt, man hat Vorhersagen, bestimmte Standardverläufe, wie das Frequenzspektrum sein wird, und man nimmt sozusagen bestimmte Grundwerte an und dann nur noch die Differenz zu diesem Standardverlauf speichert man. Daraus kann man natürlich, wenn man den Standardverlauf dagegen rechnet, das wieder ausrechnen. Spart auch an, wenn diese Prädiktion funktioniert, wenn diese Pegelspitzen zum Beispiel, die man dort modelliert mit diesen Standardverläufen, wenn die wirklich so sind, wie die Vorhersage eben macht, dann kann das auch nochmal gehörig Speicherplatz sparen. Ja, und das Ganze ist dann natürlich weitergeführt worden. Es gibt ja inzwischen den MPEG-4-Standard und in dem gibt es auch einen Audio-Teil. Und der Audio-Teil von MPEG-4, der heißt MPEG-4 AAC, also MPEG-4 ist auch wieder ein Videostandard im Prinzip, ein sehr flexibler Videostandard. Und der hat noch ein paar Dinge mehr, über die ich jetzt wirklich nicht im Detail reden will, also noch mehr in Richtung Prädiktion. Und es werden bestimmte Teile des Signals, die im Wesentlichen identisch zu Rauschen sind, werden gar nicht kodiert, sondern nur die Parameter von dem Rauschen, wie stark das ist, welche Zusammensetzung es ungefähr hat, übertragen und dann bei der Wiedergabe synthetisiert. Schauen wir mal, ob das mit den Lautsprechern hier funktioniert. So besonders gut sind sie nicht. Wir haben mal Beispiele gesucht, an denen man MP3 und MP4-Kodierung vergleichen kann. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass das wirklich überzeugend wird. Ja, da haben wir zuerst mal diesen Dudelsack hier. Das ist jetzt eine MP3-Datei. Na. Also das Dröhnen kommt, glaube ich, mehr von den Lautsprechern. Schauen wir mal, ob das, wie es sich als MP4, das gleiche Signal sozusagen MP4 komprimiert anhört. Er kommt schon ein bisschen rüber. Also es ist insgesamt so ein bisschen, als hätte man einen Schleier weggenommen von dem Signal. Ne? Also das ist hörbar, der Unterschied zwischen MP3 und MP4. Ich habe noch eine bisschen wildere Musik, mit der man das Gleiche hören kann. Ah, da sind unsere Lautsprecher hier wahrscheinlich ein bisschen... Okay, da hört man es nicht so stark. Okay. Also auf jeden Fall... In dem Fall bei dem Dudelsack-Beispiel ist es wirklich interessant, je nachdem, welche Audioanlage man im Hörsaal hat, ist das eine oder das andere Beispiel ganz, ganz überzeugend. Also man hört tatsächlich einen Unterschied zwischen MP3 und MP4. Also so ganz praktisch gesehen, wenn Sie, viele von Ihnen kennen vielleicht den iTunes Music Store oder jetzt die Aufzeichnung unserer Vorlesungen, die auch auf iTunes optimiert sind, dort ist der Standard MP4 Advanced Audio Coding. Das heißt, die allermeisten Leute, die daran sagen, sie hören MP3 Musik, die hören in Wirklichkeit eigentlich schon MP4 Advanced Audio Coding, weil das bei diesen Apple-Spielern der Standard ist. Die spielen aber schon MP3 auch, das ist auch wieder nicht. Aber das echte MP3 gibt es natürlich auch immer noch. Ja, weitere Audiokompressionsverfahren, die jetzt vielleicht nicht in der MPEG-Familie drin sind. Was trifft man denn da noch so alles? Man hat von den Dolby Labs, gibt es ein Verfahren, das nennt sich AC3. Das ist im Prinzip ganz ähnlich, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was vielleicht interessant ist, ist dieses A-Track. Nicht so sehr, wie es genau funktioniert, ist im Prinzip auch wieder Aufteilung auf Teilbänder und so eine modifizierte diskrete Kosinustransformation, eine Quantisierung. Das hat Sony entwickelt für die Minidisc. Die Minidisc ist vielleicht inzwischen fast schon in Vergessenheit geraten. Ein Musiker benutzen sie eigentlich immer noch relativ oft. Das ist eine kleine Diskette quasi, auf der sie Musik aufzeichnen können. Und diese Minidisc, die ist genau so ausgelegt vom Kompressionsverfahren her, das zeichnet eben in diesem Attrack auf, dass wenn sie das dekomprimieren und wieder komprimieren, dass die Artefakte sich verstärken. Das heißt, wenn sie eine Kopie von der Kopie machen, auch wenn das eine digitale Kopie ist, dann ist einfach das Kompressionsverfahren, das fest eingebaut ist in die Hardware von Ihrem Minidisc-Recorder, das sorgt dafür, dass die Kopie immer schlechter wird. Ist inzwischen auch ein bisschen historisch, aber das ist ein typisches Beispiel für einen Versuch, wo die Industrie eben versucht hat, sozusagen hinterher den Effekt, den man bei analogen Kopien hat, sozusagen nachzubauen. Ja, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist das Windows Media Audio, was auch offensichtlich ein sehr gutes Kompressionsverfahren ist. Das Problem bei diesen herstellerspezifischen Standards ist, dass die eben nicht offengelegt sind. Wie die genau funktionieren, vermutlich im Prinzip ähnlich, ist zunächst mal nicht dokumentiert. Was sehr gut dokumentiert ist und was sozusagen eine echte Alternative auch noch ist, also wir hatten jetzt die MPEG-Standards, dann hatten wir sozusagen firmenspezifische Standards, ist dieses Vorbis-Format. Das ist die Reaktion quasi der Open-Source-Community auf das gesamte Problem. Das kennt man eigentlich fast nur unter dem Begriff Ogg-Vorbis und die Dateien, die man da abspielt, die heißen irgendwie hinten mit Ogg meistens. Das liegt daran, dass diese Vorbis-Kompression in einem Container-Format, in einem Dateiablageformat namens Ogg in der Regel abgelegt wird. Aber im Prinzip sind es zwei verschiedene Dinge. Und das ist ein Open-Source-Projekt, das von der Stiftung im Wesentlichen betrieben wird und die sehr sorgfältig eine mit MPEG vergleichbare und durchaus auch sehr hochwertige MP3 auf jeden Fall überlegene Kompression machen, die aber alle Patentansprüche sozusagen versucht zum, oder nicht nur versucht, also erfolgreich umschifft. Das Problem bei MP3 ist ja, dass da eben aus diesen, ich habe den historischen Hintergrund erklärt, aus diesen Projekten, die in den insbesondere das Fraunhofer-Institut beteiligt war, eine ganze Menge Patente einfach drauf liegen und das nicht einfach frei zu verwenden ist. Und das ist einerseits eine gute Einnahmequelle für, letztlich für den deutschen Staat, ja, weil das Fraunhofer-Institut ist eine staatliche Einrichtung. Andererseits ist es natürlich unerfreulich, insbesondere wenn man freie Software entwickeln will und dafür ist dieses Vorbis entwickelt worden. Das ist durchaus vom Standard her in etwa mit dem Advanced Audio Coding vergleichbar, also mit dem MPEG-4 Audio. verzichtet auch auf die, das Bandfilter am Anfang mit den 32 Bändern, arbeitet auch mit einem reinen MDCT und hat auch so eine, so ein Verfahren, dass man einen Rauschanteil aus dem Signal rausholt und nur den Rest drüber kodiert, was angeblich bei niedrigen Bitraten sogar besonders angenehm sein soll. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Was auch eine Besonderheit ist, dass man mit dem Vorbis-Format sehr schön sozusagen flexibel in der Bitrate sein kann. Das heißt, ich habe eine Datei, die für eine relativ hohe Bitrate ausgelegt ist und ich kann daraus beim Abspielen problemlos Versionen sozusagen oder Ströme, Datenströme ableiten, die mit einer niedrigeren Bitrate übertragen werden, natürlich qualitativ schlechter sind. Aber ich muss dann nicht sozusagen für die verschiedenen Bitraten jeweils separate Dateien ablegen. Also das ist auch noch ein spannender Effekt. Ja, und um das ganze verlustbehaftete Komprimieren von Audio nochmal abzurunden, man muss natürlich nicht das Signal analysieren, so genau wie wir das jetzt gerade angeschaut haben mit Frequenzbändern und so. Man kann es auch ganz grob machen zum Beispiel. Das ist was, das in der Telefonie zum Beispiel immer wieder passiert. Also in GSM zum Beispiel merkt man das, wenn, also Handy-Telefonie, ne? Wenn einfach nicht gesprochen wird, dann brauche ich auch nichts übertragen. Also das ist ganz einfach. Man kann Stummunterdrückung machen. Das merkt man manchmal, dass wenn man solche Signale hört, dass auch irgendwelche Störgeräusche, die statt stumm da sind, irgendwie ein Rauschen oder so, mit verschwinden. Dann gibt es auch eine ganz einfache Möglichkeit, die Codierung sozusagen ein bisschen effizienter zu machen, indem man dafür sorgt, dass so wie ähnlich wie eine Loudness-Taste auf einem Musikspieler, einer Stereoanlage oder so, dass man die Pegel dem menschlichen Hörvermögen anpasst, das heißt leise Töne anhebt sozusagen, was dann insgesamt bedeutet, dass wir sozusagen in einem schmaleren Pegelbereich uns bewegen und damit mit einer geringeren Auflösung auskommen. Also auch relativ simpel. Das ist so ähnlich wie das klassische Dolby, das Sie vielleicht von Kassettenspielern noch kennen, wo man auch niedrige Pegel, die im Musiksignal drin sind, im Audiosignal drin sind, die im Rauschen untergehen würden, die hieft man sozusagen oberhalb des Rauschsignals und nach der Übertragung, beim Abspielen sozusagen, spielt man die entsprechend dann so wieder ab, indem man sie wieder sozusagen den Signalbereich, in den Pegelbereich runter tut, wo eigentlich das Rauschen wäre. Und dadurch kann man das Rauschen auch dann komplett rausfiltern, das Bandrauschen. Das ist so ähnlich, funktioniert diese Mü-Gesetz- und A-Gesetz-Kodierung. Was interessant ist, ist ADPCM. Das ist eine grundsätzlich andere Idee, da setzt man komplett auf Prädiktion. Und wenn Sie mal schauen, so Audio-Codex, also Codex sind ja Codierer, Dekodierer, die Sie oft, wenn Sie jetzt einfach eine Aufnahme, die Sie in Rohdaten vorliegen haben, wenn Sie die jetzt abspeichern wollen, exportieren wollen aus einem Audioprogramm, dann kriegen Sie oft angeboten, welche Codecs Sie verwenden und welche Parameter dort. Und da ist das ADPCM durchaus möglicherweise dabei. Das arbeitet rein mit Prädiktion. Also Prädiktion heißt, dass man den Signalverlauf sozusagen versucht vorherzusagen. Man hat quasi den Mittelwert, wie das Signal sich in letzter Zeit verhalten hat und nimmt, berechnet daraus aufgrund bestimmter Grundannahmen, was denn das nächste Signal, nächste Sample sozusagen sein wird und kodiert nur die Differenz zwischen diesem hochgerechneten Sample und dem tatsächlichen Sample. Und das Ganze ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber das ist zumindest die Grundidee, die dahinter steckt und die ist durchaus auch funktionsfähig. Ein ganz starkes Kompressionsverfahren, insbesondere für menschliche Stimme, sollte man auch noch zum Abschluss erwähnen, das kommt eher aus dem militärischen Bereich eigentlich, das ist das Linear Predictive Coding, ist inzwischen aber auch weiterentwickelt worden, dass Sie damit im Prinzip auch Musik kodieren können. Da ist wieder eine ganz andere Idee dahinter, nämlich, dass man sozusagen ein Modell dessen hat, was da tatsächlich als Information dahinter steckt. Also wenn das menschliche Sprache ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass im Prinzip nur das drin vorkommt, was der menschliche Sprachapparat überhaupt produzieren kann. Das heißt, man hat ein mathematisches Modell dessen, wie die menschliche Spracherzeugung funktioniert, so ähnlich wie in der Sprachsynthese. und versucht, das Originalsignal damit abzugleichen und dann sozusagen die Information dessen, was der Mensch eigentlich gesprochen hat, sozusagen zu übertragen. Und nur die Differenz dazu wird kodiert. Und auf der Wiedergabeseite macht man für dieses Signal, was da sozusagen rausanalysiert wurde, das gesprochene Signal, macht man wieder Sprachsynthese und versucht es mit den Differenzen, die man eben dazu gespeichert hat, so anzupassen, dass es wieder nah am Original ist. Das haben insbesondere die Militärs eben sehr häufig brauchen können, weil die sehr hohe Kompressionsraten brauchen und im Wesentlichen halt Sprachsignale übertragen wollen, irgendwelche Kommandos und sonstige sprachliche Informationen. Die ersten Versionen klingen auch wirklich so ganz blechern wie eine Computerstimme, haben aber eine extrem hohe Kompression. Und das ist eben auch weiterentwickelt worden, will ich jetzt auch nicht im Detail eingehen, aber da gibt es auch Verfahren, die darauf basieren, die ein ganzes, ganz vernünftige Tonqualität erreichen. Also was das bloß sagen sollte, diese letzte Folie, wir haben jetzt so viel über MPEG geredet und wir haben auch gesehen, Vorbis oder so ist im Prinzip, folgt diesen Ideen von MPEG ziemlich stark, aber es gibt auch jede Menge ganz andere Ideen und es ist auch nicht auszuschließen, dass irgendjemand nochmal auf eine ganz clevere, ganz neue Idee kommt. Das ist ein Bereich, der absolut auch nicht zu Ende entwickelt ist, da wird auch weiter dran gearbeitet. Insofern ist das halt jetzt mal ein Schnappschuss unseres Wissens, gerade im Moment, und ja, also so als Medieninformatiker wird man da auch immer mal wieder was lesen, denke ich, dazu und versuchen, sich am Laufenden zu halten, was da passiert. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es technisch dann natürlich schon relativ komplex ist. So, jetzt ist an der Stelle auch ein ganz netter Übergang. Ich habe gerade über Prädiktion und Klangerzeugung geredet, also dass man sozusagen den Klang synthetisiert. Das wird noch ein Thema sein, nämlich Klangerzeugung und das Thema MIDI gegen Ende der Vorlesung. Vorher wird es noch einen kleinen Überblick über verschiedene andere Audiodatenformate geben, die jetzt nicht MPEG sind. Aber ich glaube, nachdem jetzt eine Stunde vorbei ist, ist vielleicht jetzt der richtige Moment, um da die Pause zu machen. Und eine Viertelstunde, also um halb ungefähr, treffen wir uns dann wieder. Ja, dann machen wir wieder weiter. Also jetzt war ein Teil des Stoffs, den man sozusagen ein bisschen nur überblicksartig behandeln konnte, weil da eben komplexe mathematische Sachen auch dahinter stecken, das haben Sie aber gemerkt. Jetzt kommen eigentlich Sachen, die wesentlich wieder mehr am Boden der Tatsachen sind, wo man relativ genau auch verstehen kann, was dahinter passiert, auch keinen so hohen theoretischen Anspruch mehr haben. Und zwar habe ich noch zwei Dinge vor für heute. Das eine ist, Ihnen noch mal ein bisschen mehr über Audiodatenformate zu erzählen. Weil jetzt war natürlich diese verlustbehaftete Kompression so stark im Vordergrund, aber es gibt natürlich andere Formate, insbesondere welche, die nicht komprimieren oder zumindest nicht verlustbehaftet komprimieren. Die schauen wir uns an. Und dann gibt es noch zum Abschluss das Thema Klangerzeugung, wo insbesondere das Dateiformat oder die Technologie von MIDI eine Rolle spielen wird. Also von Musiksynthese sozusagen. Ja, also zuerst mal Dateiformate. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Resource Interchange File Format. Also wie gesagt, das ist ein File Format. Das kommt so aus der Zeit, Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Da gab es ein Internet Interchange File Format von der Firma namens Electronic Arts. Und das ist so der Urvater für eine ganze Reihe von Dateiformaten. Das kam eigentlich aus der Amiga-Rechnerfamilie, die damals sozusagen eigentlich mit einer der ersten erschwinglichen Rechner für den Massenmarkt mit Multimedia-Fähigkeiten war. Und da gab es eben ein Einheitsformat für Multimedia-Daten. Und die Grundidee ist ein sogenanntes Tagged-File-Format. Und das hat man bei vielen Medienformaten. Man hat im Prinzip so eine Struktur, dass man immer einen Header hat zunächst mal ganz am Anfang, also eine Kopfzeile, die sagt, was ist das überhaupt für eine Datei, die jetzt kommt, wie ist die Information. Und dieses Prinzip zieht man auch durch die ganze Datei durch. Das heißt, es gibt immer wieder in der Datei selber gibt es Abschnitte von Daten, Datenbereiche, die immer mit so einer Überschrift eingeleitet werden, mit einem Header. Und diese Struktur, die ist an vielen Stellen eben eingesetzt worden. Insbesondere gibt es dieses Resource Interchange File Format, das dann die beiden großen sozusagen der PC-Technologie, nämlich Microsoft und IBM, 1991 standardisiert haben. Und das ist sozusagen ein Rahmenformat, das auf dem IFF basiert, das für viele verschiedene Medientypen benutzt wird. Damals, 1991, gab es noch zwei Varianten davon. Dieses RIFF, also RIFF und das RIFX, die unterscheiden sich in der sogenannten Little Endian und Big Endian Eigenschaft. Es hat sich inzwischen weitestgehend erledigt, das Thema, aber es ist vielleicht historisch auch ganz interessant, wenn man da doch ab und zu mal drauf trifft. Es gibt ja verschiedene Prozessorfamilien, bei denen sich allerdings im Laufe der Jahre für PCs ganz stark die Intel-Architektur durchgesetzt hat. Jetzt hat er sogar der Macintosh hier eine Intel-Architektur. Aber lange gab es eben auch sehr weit verbreitet diese Motorola-Architektur. Und ein großer Unterschied zwischen den beiden ist die Art und Weise, wie sozusagen die Bits in einem Maschinenwort abgelegt werden. Also die Frage ist, wenn Sie jetzt die Zahl 2 zum Beispiel binär kodieren, dann heißt die ja 0, 1. Und die Frage ist jetzt, wenn ich ein Speicherwort habe, was steht jetzt sozusagen am Ende des Speicherworts? Also jetzt nehmen wir mal die 2, ist die 0, 1. Schreibe ich jetzt das... 0, 1, Quatsch, 1, 0 natürlich. Ne? Also das ist 2 hoch 1 und das ist 0. Also Sie haben die 1, 0, die 10. Was schreibe ich jetzt ans Ende? Die 0, das ist sozusagen das niedrigstwertige Bit und das 1. Oder schreibe ich das Ganze sozusagen spiegelverkehrt hin, dass ich hier am Ende das höchstwertige Bit habe und die niedrigstwertigen Bits am Anfang des Wortes, wobei man jetzt natürlich noch darüber streiten kann, von der Nummerierung her, wie es im Speicher abgelegt ist, ist ja jetzt der Anfang sind natürlich die niedrigen Adressnummern. Also es ist ein bisschen kompliziert, sozusagen die beiden Begriffe ordentlich zu definieren, aber dass das zwei verschiedene Begriffe sind, ist vollkommen klar. Man kann sozusagen das sozusagen von links nach rechts oder von rechts nach links in ein Maschinenwort schreiben. Das ist so die Grundidee dabei. Und diese zwei damals dominierenden Prozessoren, die haben es genau spiegelverkehrt zueinander gemacht. Und dementsprechend, wenn man nun Werte in der Datei ablegt und die wirklich als Binärwerte interpretiert, ist es natürlich wichtig, dass man weiß, sozusagen, wie sie interpretiert werden. Bei langsamen Prozessoren, das war ja dann so die 68000er Generation oder die Originale von Motorola, da legt man auch wirklich Wert drauf, dass dann diese Werte, wie man sie aus der Datei liest, direkt vom Prozessor verarbeitbar sind. Inzwischen ist es überhaupt kein Problem mehr von der Rechenleistung, die umzudrehen. Und auch wenn man einen Prozessor hat, der die andere Architektur hat, ist das kein Thema mehr. Darum hat sich das weitestgehend gelegt und es gibt jetzt nur noch dieses sozusagen für die Intel-Architektur optimierte Format. Diese Begriffe Little Endian und Big Endian, die stammen übrigens von Jonathan Swift aus Gullivers Reisen. Da geht es um diesen ewigen Streit und Krieg letztlich darum, ob man Eier an der dünnen oder an der dicken Seite aufmachen muss. Grundstruktur von RIF-Dateien ist nun so, dass man eben Headers hat. Und alle RIF-Dateien, alle, die diesem Standardformat entsprechen, die haben zunächst mal einen Header, der ganz klar zu erkennen ist. Und was jetzt da steht, sind diese Kästchen, die da abgebildet sind. Das sind wirklich einfach Bytes, also jeweils 8 Bit, die in der Datei wirklich binär so drinstehen. Und wenn hier in dem Kästchen ein Buchstabe steht, dann wird dort wirklich das ASCII-Symbol für diesen Buchstaben abgelegt. Das heißt, wenn Sie jetzt eine RIF-Datei aufmachen und wirklich binär einlesen, was da steht, dann steht in den ersten 8 Bit der ASCII-Code für R, in den nächsten 8 Bit der ASCII-Code für I, den nächsten ASCII-Code für F und dann nochmal das F. Das ist RIFF. Und in den nächsten folgenden 4 Bytes steht, wie groß die Datei ist. Und dann in den Folgebytes, nächsten vier, steht, welche Variante von Rift es ist. Da gibt es ganz verschiedene Medientypen, die man da ablegen kann. Und das, was uns jetzt besonders interessiert, ist, dass da zum Beispiel Wave stehen kann, was also im Prinzip dann ein Audiodatenformat ist, ein sehr verbreitetes. Das kennen Sie sicher mit der Datei-Extension .waf, .wav. Und wenn Sie so eine Datei, eine WAV-Datei, die haben wir hier auch schon ein paar Mal benutzt, als ich diese komischen Cellos und Bach-Geräusche und sowas da eingespielt habe. Das waren eben jeweils Wave-Dateien, die ich da abgespielt habe. Und wenn Sie so eine Datei aufmachen mit entweder Ihrem eigenen Programm oder einem Programm, das wirklich die Datei binär anschaut, Ihnen anzeigt, was drin ist, dann sollten Sie diese Information finden vorneweg. Da können Sie sich auch vorstellen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Audio-Import-Export-Programm, was weiß ich, QuickTime Pro oder so, wenn das eine Datei aufmacht, dann kommt ja manchmal so eine Fehlermeldung, ungültiges Dateiformat oder so. Also wenn zum Beispiel jetzt eine WAV-Datei vorliegt, dann wird dieser Algorithmus, der die Datei aufmacht, natürlich zunächst mal überprüfen, stimmt das, was da steht? Steht da vorne REFF? Ist die Dateigröße konsistent mit der Menge an Daten, die hinten dran ist? Und steht da dahinter Wave? Und wenn das nicht dasteht, dann ist es vermutlich irgendwas, was vielleicht auf die Dateiendung WAV umgetauft wurde, aber nicht wirklich eine Wave-Datei ist. Das heißt nur lange nicht, dass da was Sinnvolles drinsteht, aber es ist zumindest so ein grober Check, dass das wahrscheinlich doch das richtige Dateiformat ist. Also hinter diesen Dateiformaten und diesen Fehlermeldungen stehen oft relativ einfache Dinge. Ja, das ist jetzt die Kopfzeile des ganzen Formats und dann kommen drunter eben diese Chunks, diese Datenbereiche und auch die haben jeweils eine Kopfzeile und eine Signatur. Das wäre also ein Signaturtyp, zum Beispiel FMT und dann kommt die Größe natürlich des Chunks, weil die kann ja verschieden groß sein und dann Datenbereich. Das heißt, wo der Datenbereich aufhört, kann man sich aus dieser Zahl, die da vorne gegeben ist, ausrechnen, dann liest man eben so lang, wie die Größe angegeben hat und ab da interpretiert man es dann wieder als den nächsten Chunk und schaut, was da für ein Chunk-Header da ist, also zum Beispiel wieder FMT oder irgendwas anderes und kann dann so die Datei Schritt für Schritt dekodieren. Dieses Grundprinzip von RIF-Dateien ist sehr weit verbreitet, also ich habe jetzt bloß ein paar aufgeschrieben, die dem Format folgen. Das eine eben dieses WAV, unkomprimiertes Audio. Ein zweites, das Sie sehr häufig treffen, ist AVI, Audio-Video Interlaced, das ist ein Videoformat, ein unkomprimiertes. Und RMI ist ein Format für MIDI-Dateien, die werden wir später treffen. Das wären so Beispiele dafür. Ja, nochmal genauer, wir sind ja gerade bei Audio. Also WAV, wie schaut das aus? Das ist, wie gesagt, ein Unterformat von RIF, das haben wir gesehen. Und es gibt im Prinzip zwei Arten von Chunks. Das eine ist der Format-Chunk und das andere ist der Data-Chunk. Meistens ist auch wirklich nur ein Format-Chunk da und danach folgt ein Data-Chunk. Und in dem Format-Chunk steht, was nun der Formattyp ist. Das kann zum Beispiel eben Microsoft PCM sein, Pulse-Code-Modulation, also ein rohes, unkomprimiertes Signal. Könnte aber auch was anderes sein, wie zum Beispiel das ADPCM. War schon ein bisschen komprimiert. Es steht da drin, was die Anzahl der Kanäle ist, was die Abtastrate ist, was die Datenrate ist, wie groß die Datenblöcke sind und formatspezifische Informationen, natürlich insbesondere die Samplegröße ist interessant. Also alles das, was man braucht, um zu verstehen, was bei der Abtastung passiert ist, wie diese Daten, die jetzt dann geliefert werden, zu interpretieren sind, steht in so einem Format-Chunk drin. Das ist also ganz, ganz wesentlich, um die Datei zu richtig interpretieren zu können. Damit haben wir aber natürlich nur die Information, die sogenannte Meta-Information, was an Daten überhaupt da ist, wie sie interpretiert werden soll. Und in dem Data-Chunk kommen eben die Daten, die dann eben im Wesentlichen die Folgen von den Samples sind. Und wir wissen, von dort oben wissen wir, wie groß ein einzelnes Sample ist, also zum Beispiel 2 Byte. Und wissen, wie es abzuspielen ist, mit welcher Sampling-Rate, also wenn das mit 48 Kilohertz abgetastet ist, muss natürlich auch mit 48 Kilohertz abgespielt werden. Wenn man es stattdessen mit 44,1 abspielen würde, dann wird es einfach zu tief klingen. Also das sind einfach Informationen, die das Abspielgerät braucht, die Abspielsoftware. Stereokanäle werden hier nicht separat behandelt, sondern im sogenannten Interleaving, das heißt, alle Kanäle, die da sind. Oben wissen wir, wie viele Kanäle, bei Stereo steht hier so 2. Da kommt immer dann ein Sample für den linken Kanal, ein Sample für den rechten und so weiter abwechselnd. Was heutzutage auch nicht mehr ganz so wichtig ist, aber wenn man die Datei eben sequenziell liest, dann hat man eben, oder wenn man das Internet zum Beispiel geladen kriegt, dann hat man sozusagen für den jeweiligen Zeitpunkt die richtige Information, muss wenig puffern. Also wenn man zuerst den ganzen linken Kanal hätte und dann den ganzen rechten Kanal, müsste man es ja zuerst komplett lesen, bis man es richtig spielen kann. Ja, wenn Sie sowas ausprobieren wollen, dann, ich glaube, das werden wir in den Übungen auch machen, dann brauchen Sie eben irgendein Programm, mit dem Sie Dateien aufmachen können und sich anzeigen lassen. Meistens sieht man die dann nicht binär, sondern hexadezimal. Und ich habe jetzt diese Bach.waff, die also dieses Bachrauschen beinhaltet, das ich schon ein paar Mal gespielt habe, habe ich aufgemacht mit einem hexadezimalen Dump. Und was man sieht sozusagen zunächst mal ist, was man relativ leicht sieht, wenn man jetzt nicht wirklich die Bytes hier alle in der Hexadezimalschreibweise anschauen will, gibt es meistens rechts hier noch was, das sozusagen die Dinge, die wirklich als ASCII interpretierbar sind, als ASCII sichtbar macht. Und da sieht man nun, dass hier tatsächlich RIF steht. Das ist also da drüben das R, das I, das F und das F. Das sind wirklich die Bytes für den, halt für diesen Header. Und die nächsten vier, die hier so ein bisschen grau hinterlegt sind, ich habe einfach markiert, das ist dann die Dateigröße, die dort drin steht. Und man sieht auch, wenn man jetzt weiter liest hier, dann steht eben Wave, hier beginnt das ist da die Dateigröße, dann ist Wave und dann der Format-Chunk und hier ein Data-Chunk. Und SMPL ist, steht für Sample, ist also eine spezielle ein spezieller Header noch, der im Standard auch drin ist, den ich vorher nicht auf der Folie hatte. Also man sieht, da ist kein großes Geheimnis dahinter. Ich werde bei den anderen Formaten jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber bloß um Ihnen da mein Gefühl dafür zu geben. Ein paar andere Formate ganz schnell, also wenn Sie zum Beispiel AIFF treffen, dann klingt das natürlich ganz ähnlich wie REFF. Es hat auch als Großvater sozusagen oder als Vater dieses IFF-Format, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ist aber separat abgeleitet worden, nicht durch Microsoft, sondern durch Apple und ist eine spezielle Variante, in der man unkomprimiertes Audio ablegen kann, was ein bisschen flexibler vielleicht ist und was auch eine komprimierte Version davon gibt. Also letztlich schauen diese Audioformate alle so im Prinzip ähnlich aus, sie sind bloß oder haben die gleiche Information, sie sind bloß ein bisschen anders codiert. Ein Audioformat, das Sie auch relativ häufig treffen, ist das AU, Audio File Format, kommt historisch aus der Next-Entwicklung, also Next-Betriebssystem, das ja jetzt, das war eine Firma, die der Steve Jobs, nachdem er von Apple weggegangen ist, betrieben hat. Und die Entwicklung des Next-Betriebssystems ist dann wieder integriert worden in Apple, also zurückging dorthin und ist im Prinzip so halbwegs die Basis jetzt für das macOS 10. Und bei Next ist eben dieses AU-Format interpretiert worden, was auch Sun übernommen hat und insbesondere im Unix-Bereich, also auch in Linux, sehr weit verbreitet ist. Idee ist ganz ähnlich, man hat eben auch einen Header, der einem die Meta-Informationen gibt und dann den Datenbereich miteinander verschränkter Daten. Ich glaube, da muss man nicht so furchtbar viel dazu sagen. Dateifragmentierungsunterstützung ist vielleicht noch interessant, das braucht man heutzutage auch nicht mehr so. Aber man hatte das in den Zeiten, als die Datenträger sehr klein waren, als man insbesondere mit diesen kleinen magnetischen Disketten gearbeitet hat, das sind 1,44 Megabyte Dingern. Da ist es natürlich so, dass dann ein ganzes Musikstück überhaupt nicht drauf geht. Das heißt, man musste dann viele Disketten hintereinander haben, um eine Audioaufnahme wiederzugeben. Und deswegen haben die Formate das unterstützt, dass man eine Aufnahme in viele Dateien unterstützt, zerlegt. Das ist heutzutage nicht mehr wirklich ein wesentliches Problem. Ja, ein Audioformat, das sehr flexibel ist und das man immer wieder trifft, weil es eben mit einer sehr schönen Abspielsoftware auch verbunden ist, ist das sogenannte QuickTime. Wir haben ja vorher gerade diese Beispiele MP3 mit MP4 verglichen, ist mit einem QuickTime-Player gespielt worden. Also was ist denn QuickTime? Eigentlich ist es eine Entwicklung von Apple, die aber natürlich auch für Windows verfügbar ist, wie Sie alle wissen. Das ist nicht bloß ein Programm, nicht bloß ein Player, sondern es ist gleichzeitig ein Datenformat und es ist eine Bibliothek, eine Systembibliothek von Aufrufen, die dann eben von dem Player, aber auch von anderen Programmen benutzt werden können. Das heißt, Sie können, wenn Sie die QuickTime-Bibliothek installieren, es gibt zum Beispiel ein QuickTime for Java, können Sie von Java aus, von Java-Programmen aus zum Beispiel die Funktionalitäten dieser QuickTime-Bibliothek nutzen und dort zum Beispiel eben Dateien komprimieren, dekomprimieren, auf Format überprüfen, was auch immer. Warum das QuickTime sich so stark verbreitet hat, ist, dass es eine sehr elegante Struktur hat. Es gibt sogenannte Container, die, oder Atoms heißen die, Container für Mediendaten. Und sie haben die ganze Präsentation so strukturiert, wie man das eigentlich ja, bei so einem Drehbuch oder auch bei einer Partitur hat. Sie haben parallele Tracks, die ablaufen. Und in dem Track selber sind diese Medien dann der Reihe nach eingebettet. Also wenn Sie jetzt diesen Enhanced Podcast zum Beispiel anschauen, der aus der Vorlesung in der Regel entsteht, das ist eine QuickTime-Datei, eine QuickTime-Datenstruktur, und die enthält im Wesentlichen zwei Tracks parallel. Das eine ist der Audiostrom, da ist es wirklich durchgehend in MPEG 4AAC, das komprimiert die Audioinformation da. Und auf dem zweiten Track sind nur Referenzen auf einen anderen Datenbereich, eine Datei mitgeliefert wird, im Ping-Format, Grafikformat, die einzelnen Screenshots sozusagen von den Folien dazu abgeliefert werden, und auf dem zweiten Track wird das sozusagen zeitlich genau synchronisiert. Und das ist beim Abspielen, wie Sie ja vielleicht einige schon ausprobiert haben, recht angenehm, dass das eben zeitlich genau parallel abläuft. Es gibt aber eine sogenannte Edit-List für die Zeitsynchronisation. Das ist was, das man eigentlich mehr so aus dem Videoschnitt kennt, wo man eben, wenn hinten Dateien dranhängen sozusagen oder auch externe Referenzen sind, beides gibt es bei QuickTime, die Dateien können eingebunden sein oder sie können extern daneben stehen, dann sind es Verweise auf externe Dateien und dann spielt das QuickTime-Video nur, insbesondere bei Video ist das interessant, nur wenn diese externen Dateien da sind. Das ist übrigens auch ein beliebter Trick, das merken Sie, wenn Sie QuickTime exportieren, wenn Sie das manchmal gefragt, besonders bei Video, wollen Sie es einbetten oder wollen Sie es nur als Referenzen haben? Empfehlenswert ist halt, wenn Sie die Datei so als Ganzes weitergeben wollen, dass Sie es einbetten, dann wird es eine große Datei. Wenn Sie bloß die Referenzen haben, ist es gut, wenn Sie es auf dem gleichen Rechner weiter benutzen. Dann wird die Datei winzig klein, aber Sie müssen die entsprechenden referenzierten Filme zum Wesentlichen oder auch Audiodateien auf dem Rechner haben, behalten auch. Ja, und diese Edit-List, die gibt dann genau diese Information, dass Sie zum Beispiel aus einem dieser Clips nur einen Ausschnitt an einer bestimmten Stelle anspielen und an einer bestimmten Stelle wieder rausgehen. Das heißt, sozusagen den Clip zu zerteilen in einzelne Stückchen, das macht diese Edit-List. Interessant ist das insofern, als die Standardisierungskommission, diese Motion Picture Expert Group, als sie den MPEG-4-Dateistandard definiert hat, nichts Neues erfunden hat, sondern einfach auf das QuickTime-Format zurückgegriffen hat. Das heißt, Sie finden diese QuickTime-Dateien mit verschiedenen Kennungen. Das eigentliche QuickTime-Format ist das Movie, das heißt der MOF als Dateiendung. Aber, wie Sie es hier bei den Vorlesungsfolien auch sehen, M4, M4A, M4B, M4V, was es da also an Varianten gibt, das sind alles im Prinzip bloß quasi Synonyme für das QuickTime-Datenformat, in dem Inhalte nach MPEG-4-Kompression drin liegen. Das heißt, das QuickTime und das MPEG-4 sind ganz stark zusammengewachsen, einfach weil die Standardisierung sich auf den QuickTime-Standard bezogen hat. Das ist jetzt bloß ein Beispiel, wo man so ein bisschen sieht, was in der QuickTime-Datei drin ist. Auch da gibt es wieder so Header und in dem Fall eine relativ komplexe Baumstruktur. Insofern ist es natürlich ausgefeilter, als man das bei dem Riff hat. Und die Header, die sind zurückgehend auf die alten Konventionen eigentlich von den Macintosh-Dateien, immer mit so 4 Buchstabencodes bezeichnet. Und ganz oben ist dieses MOF für ein Movie. Und dann gibt es einen Movie-Header und darunter die Tracks. Und ein Track hat wieder einen Track-Header, dann die Edit-List und dann kommen die eigentlichen Media. Und dort ist eben auch wieder im Prinzip so ein Meta-Datenbereich, in dem man sieht, was jetzt sozusagen das Format ist und dann die tatsächlichen Benutzerdaten dahinter geschaltet. Also muss man nicht im letzten Detail anschauen. Also da unten sieht man vielleicht einen Bereich, wo es ein bisschen genauer wird. Hier eine Sample Description zum Beispiel, wo man auch wieder sieht, was ist die Sample Rate zum Beispiel und was ist die Sample Size, was ist die Anzahl der Kanäle, Also im Prinzip wieder das, was wir für unkomprimierte Daten tatsächlich kennen. Und was man sozusagen merkt, ist, dass das QuickTime sehr flexibel ist durch diese hierarchische Struktur, dass sie quasi so einen Baum haben, wo sie unter einem, ja fast wie bei HTML sozusagen, unter einem Tag weitere Tags drunter schachteln können, gibt es da eine Vielzahl von Dingen, die unterstützt werden von QuickTime. Ich habe jetzt so viel über verlustbehaftete Audiokompression und jetzt über Formate ohne irgendwelche Kompression geredet, sozusagen rohe Datenformate. AU und WAVE werden normalerweise für nicht komprimierte Daten benutzt. Es gibt aber natürlich auch noch dieses Zwischending, nämlich Audiokompression, die verlustfrei ist. Und letztlich in die Details einzugehen, führt jetzt auch wieder zu weit. Aber es ist so, dass man durchaus eine ganz nennenswerte Kompression auch für Audiodaten erzeugen kann, ohne dass man wirklich Verluste erzeugen muss. Hier sind drei Beispiele. Es gibt ein MPEG-4 Audio Lossless Coding, das ALS. Nicht so besonders weit verbreitet, das FLAC, was auch eine Open-Source-Geschichte ist. Vielleicht am verbreitetsten noch ist dieses ALEC, das Apple Lossless Audio Coding, das also bis zu 60% Reduktion erreicht. Und was Sie manchmal finden, wenn Sie mit Apple-Software arbeiten, dass Sie Audioaufnahmen, die Sie zum Beispiel von der CD rippen oder so, dass Sie die ohne Kompression abspeichern können. Da gibt es diese Verfahren, die ohne Verlust speichern können, Entschuldigung, aber mit einer gewissen Datenreduktion. Das heißt, es ist absolut Bit für Bit die Originaldatei, die Original-PCM-Information wieder rekonstruierbar daraus. Ist nichts weggelassen. Also das sind relativ selten verwendete Formate noch, aber die gibt es immerhin. Und ich denke, damit soll es im Moment auch mit diesen Audioformaten ausreichen. Es kommt gleich noch eine Gruppe von Audioformaten, die ganz anders ausgelegt ist, die nämlich über Klangsynthese sozusagen arbeitet. Letztlich, wenn Sie Formate finden, die Sie nicht kennen, es gibt im Netz jede Menge Dokumentation darüber. Es gibt eine ganze Reihe von Webseiten auch, die so eine Art Verzeichnis von Audioformaten innen liefern. Da kann man recherchieren, was es tatsächlich ist sozusagen, was die Kennung zum Beispiel bedeutet und was dahinter steht. Und die Fragen, die man da stellen muss, die kennen Sie ja inzwischen. Ist es verlustfrei, ist es verlustbehaftet, ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Komprimiert es denn überhaupt? Natürlich, vielleicht komprimiert es gar nicht. Das wäre sozusagen die allererste Frage. Was ist die Abtastrate, die dem zugrunde liegt? Was ist die Samplegröße bei der Kompression? Welche Kompressionsverfahren werden benutzt? Ist es nur ein Track oder sind es mehrere Tracks? Da gibt es also eine Vielzahl von Dingen, die sich aber letztlich in allen diesen Audioformaten wiederholen. Ich möchte jetzt noch in ein ganz anderes Thema rein, was irgendwie auch ganz nett ist, nämlich in die Audio-Klangerzeugung. Da habe ich auch ein Buch noch angegeben von Hannes Raffaseder, Audio Design, was sicher ganz interessant ist für Leute, die sich in dem Bereich interessieren, weil auch vielleicht ein Thema, das sonst gar nicht so wirklich ernst genommen wird, Audiogestaltung. Da sind auch ein paar von den Beispielen raus, die ich schon an anderen Stellen benutzt habe. Ja, Klangerzeugung. Ich spiele mal wieder ein Musikbeispiel und das geht zurück in die 60er Jahre, war damals ein gewisses, sozusagen von Musikinstrumenten eine revolutionäre Angelegenheit. Ein bisschen schlecht hier mit dem Audio. Schauen wir mal, ob er es noch mag. Nee. So, übersteuert es ein bisschen weniger. Also abgesehen davon, dass das Scarlatti ist, ist das Interessante daran das Musikinstrument, weil das eben kein Musikinstrument ist, das irgendwie Klang sozusagen direkt produziert, indem irgendwie ein Schwingungssystem, ein physikalisches entsteht, sondern es ist ein rein elektronisches Musikinstrument. Also das war das Studio, in dem das entstanden ist. Das ist das Studio von jetzt Wendy Carlos, war damals Walter Carlos, der elektronische Musik gemacht hat in den 60er Jahren. Und wirklich Musikinstrumente, das war damals zum Teil auch noch eine Menge Selbstbau natürlich mit dabei. Elektronische Musikinstrumente benutzt hat, die man einsetzen kann wie, wie eine Orgel in dem Fall. Aber Tonhöhe, Lautstärke, Klangfarbe für jeden Ton sozusagen im Prinzip einstellen kann. Was das bedeutet, ist, dass wir Klangerzeuger brauchen, dass wir elektronische Klangerzeuger haben und der Klang entsteht zuerst elektronisch oder auch digital in modernen Systemen und dann wird er erst irgendwie über ein Lautsprechersystem abgespielt. Solche Klangerzeuger, die schrecken uns heute nicht mehr, die haben wir überall da, also in jeder Soundkarte ist einer drin, manchmal ein ganz, ganz billiger, inzwischen sind auch in sozusagen Standard-PCs relativ leistungsfähige Klangerzeuger drin. Wir werden nachher auch noch Beispiele haben, wo man das Klangerzeugungssystem, das jetzt hier auf dem Rechner drauf ist, das in der macOS drin ist, das Apple QuickTime Musical Instruments benutzen. Das ist relativ leistungsfähig schon. In elektronischen Musikinstrumenten werden natürlich entsprechend aufwendigere Klangerzeuger benutzt. So ein Ding nennt man einen Synthesizer, die dann auch mehrstimmig und in mehreren Klangfarben sozusagen ausgelegt sind. Die ganze Sache ist natürlich so eine historische Entwicklung. Ich habe schon gesagt, 1968 ist dann so richtig von Walter Carlos, Switched on Bach war das Album, so richtig Musik damit gemacht worden, die auch auf Platten gepresst wurde. Aber es ist eine ganze Zeit vorher schon daran gearbeitet worden, eigentlich von der Jahrhundertwende 1900 an. Interessant vielleicht, also gerade in den 60er Jahren, es war eben eine Zeit, in der sich sehr viel bewegt hat, hat man einfach damit experimentiert, wie kann ich Technik einsetzen. Spannend war zum Beispiel das Mellotron. Das ist im Prinzip ein Tonbandgerät, auf dem Soundsamples drauf sind, die man gesteuert sozusagen durch eine Ablaufsteuerung anfahren kann. So Mellotron-Sequenzen finden Sie zum Beispiel in Beatles-Songs zum Teil. Die haben damit schon experimentiert. Ja, und wie gesagt, dann Synthesizer, ganz bekannt mit Walter Carlos. Ich weiß nicht, wer das hier kennt, das ist Filmmusik zu Clockwork Orange und die ist auch von Walter Carlos, einem Synthesizer, gemacht. Ja, die Grundstruktur von einem Synthesizer ist ganz schön kompliziert eigentlich und mit so einem Synthesizer umzugehen ist so eine ganz eigenartige Sache, weil man da im Prinzip natürlich Musik macht, das ist eigentlich was für Musiker, andererseits eine ganze Menge technisches Verständnis dabei ist. Also in der Regel ist so ein Klangerzeuger, so ein Synthesizer, wird gesteuert, ganz normal über ein Keyboard, also wird im Prinzip gespielt wie eine Orgel sozusagen. Aber dahinter stehen diese Elemente, die da in dem Blockschaltbild sind. Natürlich haben ganz, ganz wichtig irgendwie ein Schwingsystem, Oszillator. Wir haben angeschaut, Klänge entstehen dadurch, dass was schwingt. In dem Fall schwingt aber eben nicht eine Saite oder die Luftsäule wie bei einer Flöte oder so, sondern es schwingt, wenn es ein analoges System ist, ein Schwingkreis oder es wird sozusagen ein digital die Daten für eine Schwingung aufgezeichnet, die dann eben letztlich in eine analoge Schwingung abgespielt werden, in eine schwingende Pegeländerung. Und der Oszillator, der erzeugt wirklich Töne im hörbaren Bereich, also zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz mal wieder. Und diese Töne, die er erzeugt, natürlich, wie gesagt, auf mehreren Kanälen parallel, wir schauen uns nur einen sozusagen an hier, die werden dann gefiltert, da kann man also unsere ganze Technik von Bandpassfiltern und Hochpassfiltern und so weiter wieder anwenden drauf, was wir da wissen. Und das Ganze geht dann in den Verstärker rein und diese drei Stufen sozusagen, also zunächst mal der Ton, der erzeugt wird, dann die Filterung und am Schluss das, was dann nach der Verstärkung rauskommt, das geht als Klang in die Lautsprecher sozusagen, das Hörbare. Und man sieht, dass die Dinge alle controlled heißen, die sind alle gesteuert. Und zwar sind sie gesteuert im Wesentlichen, es gibt schon noch andere Varianten auch, und das sind die wichtigsten, die wir jetzt hier haben, entweder durch einen weiteren Oszillator. Und Sie sehen, so ein Oszillator, der kann alle drei, sowohl den Amplifier als auch den Filter, als auch den Klangerzeuger steuern. Und das ist ein Low-Frequency-Oscillator, das heißt, das ist einer, der mit niedrigeren Frequenzen schwingt als das, was wir als Töne wahrnehmen. Das heißt, der ist zuständig zum Beispiel für Effekte wie Vibrato. Das hat man sich angeschaut, dass eben Töne sozusagen in der Amplitude eben schwingen. Das sind, oder auch in der Frequenz schwingen, das sind Dinge, die man mit diesem Frequency Oscillator sozusagen einstellen kann, wie stark dieser Effekt ist. Und was insbesondere für den Bereich nach hinten raus, den Verstärker interessant ist, ist, dass man sozusagen die Kurve, in der der Pegel verläuft, also für einen Tastenanschlag auf dem Instrument, die sogenannte Hüllkurve, Envelope auf Englisch, dass man die auch noch steuern will, dass das also nicht bloß einfach eingeschaltet und ausgeschaltet wird, sondern dass es einen Pegelverlauf hat, der ähnlich ist dem, was passiert, wenn man ein musikalisches Instrument anschlägt. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie man den Klang erzeugt. Naiv würde man jetzt sagen, na ganz einfach, dann nimmt man eine Sinusfunktion. Aber so, ja, so ganz einfach ist das nicht. Das wäre also jetzt ein Beispiel, also die Folie vorher habe ich jetzt beblättert, weil das habe ich praktisch gesagt schon alles. Das wäre ein Beispiel jetzt von einem Synthesizer, von Bedienelementen von einem Synthesizer. Ja, wir haben, glaube ich, Zeit, dass ich das Ding dann auch noch mal kurz starten kann, wenn es denn hoffentlich funktioniert. Da sieht man schon, dass das mit dem Klangerzeugen, sagen wir mal, ein bisschen komplizierter ist als jetzt bloß eine Sinusfunktion. Man kann schon auch mit einer Sinusfunktion arbeiten. Da gibt es also einen Bereich in dem Synthesizer da oben, da steht Oscillator 1, OSC1. Das ist also das eine klangerzeugende Element und Sie sehen, hier kann man die Wellenformen zum Beispiel einstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr gut in der Projektion zu erkennen ist. Also, vielleicht müssen wir das Licht mal ganz kurz ausmachen. Da steht, dass das eine Dreiecksfunktion ist, die dort benutzt wird. Ja, so ein rotes Dreieck ist da drin. Und Sie sehen, es gibt auch eine Vielzahl von anderen Dingen, die dort einzustellen sind. Zum Beispiel, es ist typisch für Synthesizer, dass sie ganz schrecklich viele Knöpfe haben. Hier zum Beispiel LFO1, das ist der Low Frequency Oscillator 1, da gibt es da unten noch ein LFO2 und hier haben Sie die Envelopes, also für den Modifier, hier für den Filter und hier für den Verstärker. Envelopes ist diese Hüllkurvensteuerung und da stehen so komische Buchstaben drunter wie ADSR und diese Buchstaben ADSR, die hängen mit dieser Hüllkurvensteuerung zusammen und heißen Attack, Decay, Sustain und Release. Ja, jetzt muss man sich als Bild sozusagen vorstellen. Das sind die Parameter, also im Wesentlichen stellt man den Zeitverlauf von Attack, Decay, Sustain und Release ein über diese Regler. Attack bedeutet sozusagen das Einsetzen der Schwingung. Die geht normalerweise zuerst auf einen relativ hohen Pegel, fällt dann langsam runter, also im Prinzip in Wirklichkeit würde die natürlich ausschwingen, ja, die Schwingung wird Schritt für Schritt gedämpft. Das heißt, in Wirklichkeit hätte man hier im Prinzip eine sozusagen runde, glatte Kurve. Das ist ein bisschen zu kompliziert, darum macht man das einfacher mit einer Ecke da drin, die aber letztlich ungefähr den gleichen Effekt akustisch hat. Das heißt, man sagt sozusagen den Punkt, wo die Kurve, wie weit die Kurve runtergezogen wird, mit dem Decay-Parameter und dann mit dem Sustain, das ist sozusagen der flache Bereich des Ausschwingens, wie lang dauert der? Und das Release ist, was passiert sozusagen nach dem Loslassen der Taste? Also wenn sozusagen das Nachklingen. Und mit diesen vier Parametern kann man relativ gut einstellen, wie sozusagen dann letztlich der entsprechende Sound klingt. Und vielleicht nochmal zu diesen Quellen selber, sozusagen zu den Schwingungserzeugern, den Oszillatoren. Da könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, das anzuwenden, was wir schon gelernt haben, nämlich dass man jeden Klang, den wir haben wollen, ja im Prinzip durch Synthese von Sinusschwingungen, also mit umgekehrter Fourier-Transformation quasi, erzeugen können. Das ist ganz schick und kann man natürlich auch tun. Ist allerdings relativ kompliziert, dadurch gezielt sozusagen einen bestimmten Klang zu erzeugen. Also insbesondere ist die das sozusagen akustisch relativ schwer zu beurteilen, was für die Musiker immer ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, die arbeiten eigentlich sehr viel häufiger als mit der additiven Klangsynthese, mit der sogenannten subtraktiven Klangsynthese, wo man sagt, ich habe nicht eine Sinusschwingung, sondern ich habe eine Schwingung, die sehr hohe Obertonanteile hat. Das haben wir uns auch schon mal angeschaut. Obertonanteile hat eine Schwingung, wenn sie Ecken sozusagen im Signalverlauf hat. Also ein Rechteck zum Beispiel oder ein Dreieck. Durch diese Spitzen entstehen da sehr hohe Obertonanteile drin. Wenn man es jetzt Fourier transformiert, haben wir uns das angeschaut, dann ist da eben eine Menge sozusagen an Peaks im Obertonbereich drin. Und man kann jetzt sozusagen ein obertonreiches Grundsignal, zum Beispiel eine Sägezahn- oder Rechteck-Signalverlauf nehmen und daraus dann, also das war ein Sägezahn, war vorher auf dem Screenshot eingeblendet, und daraus dann sozusagen mit den Filtern diese Obertöne zum Teil rausnehmen und zum Teil drin lassen und damit eine bestimmte Klangfarbe erzeugen. Das ist insgesamt eine recht angenehme Art, damit zu arbeiten, deswegen weit verbreitet in der Klangsynthese. Und die Synthesizer können Sie zum Teil auch natürlich umstellen. Es gibt ganz andere Verfahren auch, wie Sie Töne erzeugen können. Ein Synthesizer unterstützt mehr oder minder viele davon. Das war also jetzt additive Klangsynthese, übereinanderliegen. Das zweite war subtraktiv. Das dritte ist die sogenannte Wavetable-Synthese. Dort hat man bestimmte Wellenformen, die schon eine bestimmte Klangfarbe repräsentieren, gespeichert. Also buchstäblich den Verlauf, der eben jetzt weder ein Sinus noch eine Rechteckkurve ist, sondern eben irgendwie ganz unregelmäßig geht, so wie man es vielleicht durch mehrere Überlagerungen von Sinusfunktionen hätte. Den hat man abgespeichert, also einfach als Werte, Pegel über die Zeit, ja, Samples hintereinander weg. Und der Oszillator durchläuft einfach diese Wavetable, der spielt das einfach quasi nur ab. Und vorletzte Variante ist Sampling, das heißt, man hat tatsächlich echte akustische Ereignisse aufgenommen und versucht, spielt die einfach ab, beziehungsweise modifiziert die entsprechend noch, das muss ja in der Tonhöhe und in der Länge modifiziert, was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil das in Grenzen dann auch wieder die Klangfarbe verändert. Dementsprechend hat man dann typischerweise viele Samplings für verschiedene Parameterwerte, also für lange Töne oder für höhere und tiefere vom gleichen Instrument. Ja, und noch ein bisschen eleganter ist ein Sampling mit Granularsynthese. Da haben Sie im Original schon Aufnahmen realer Instrumente, die werden aber zerlegt in ganz kleine Abschnitte, die nennt man dann Grains, und sind dadurch sehr leicht zu manipulieren, zum Beispiel in der Länge, indem Sie eben mehrere dieser Grains hintereinander spielen. Dadurch können Sie zum Beispiel eine Aufnahme verlängern, ohne dass Sie die Tonhöhe beeinflussen. Sonst, wenn Sie es einfach langsamer abspielen, dann wird es ja entsprechend tiefer auch. Und bei der Granularsynthese hat man genau diesen Effekt, dass man das sozusagen die Wiedergabegeschwindigkeit variieren kann, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen und umgekehrt. Und das ist natürlich interessant, wenn man jetzt irgendwelche Samples eben abspielen will. Also das sind so ganz grob mal die wichtigsten Verfahren, die hinter der Klangsynthese stehen. Ich habe damit das ein bisschen interessanter wird. Jetzt auch von einem System, das das Ganze... Okay. Dass das Ganze sozusagen ein bisschen realisiert, eine Software mitgebracht, das sogenannte Reason. Das ist quasi ein digitaler Synthesizer. Ja, es ist ein ganz nettes Programm im Prinzip, um eine Vorstellung davon zu kriegen, was ein Synthesizer tut, weil sie hier sozusagen tatsächlich die Instrumente, wie ihr Bedienpanel aussehen würde, als so einen Turm hier dargestellt bekommen und die einzelnen Dinge, ich glaube, man kann sich sogar das Rack von hinten anschauen, ist alles ganz wunderbar, mit oder ohne Kabel. Jetzt müssten wir hier mal, was die echten Geräte nicht können, ist, dass sie sich so bequem zusammenschieben lassen und dann wieder aufklappen, dass das eben doch wieder elektronisch ist. Das wäre also jetzt dieser
Was ist denn das hier? Subbars dort unten. Ups. Dieser Track hier. Jetzt spielen wir mal bloß den hoffentlich solo ab. Aha. Ja, da ist immer was beliebt. Audioausgang Stille ist sehr schön, ja. Mhm. Okay, also das mit dem Vorführen scheint nicht so wirklich zu funktionieren, weil mir das jetzt hier ausgegraut hat, der Kerl. Normal hätte ich natürlich gerne als Audioausgang natürlich das Audiosystem hier gehabt, aber das kriegen wir nicht wirklich hin. Also, aber trotzdem, man sieht hier nochmal die Einstellungselemente, die man hat. Also man kann hier den Oszillator einstellen, ich kann hier die Wellenform umstellen, also zum Beispiel ein Dreieck, ein Sinus. Ja, das sind jetzt vorgespeicherte Wellenformen, wie ich sie schon gesagt habe, die da drin sind. Und das wäre also jetzt typisch eben für einen, hier steht ja Subtractor, also auch für subtrahierende Klangsynthese. Kann hier die Filter einstellen, Filterfrequenzen. Hier sehen Sie auch Hochpass, HP, Bandpass, BP, Lowpass, zwei verschiedene. Ich habe hier diese ADSR-Envelopes, wo ich einstellen kann, wie Attack, Decay, Sustain, Release sich verhalten. Und hier habe ich diesen Low-Frequency Oscillator, von dem ich jetzt einstellen kann, was er steuert. Ja, hier kann er also den Oszillator 1 zum Beispiel steuern, das heißt dort einen Pegel sozusagen rauf und runter fahren. Er kann aber genauso gut auch zum Beispiel die Phase verändern oder die Frequenz verändern. Und letztlich ist natürlich, sagen wir mal, eine ganze Wissenschaft für sich, das Ding vernünftig zu bedienen. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ja? Das wäre jetzt ein anderer Synthesizer mit einem anderen Bedienelement, Bedienpanel, ein Grain Table Synthesizer. Aber auch da sehen Sie so dieses Prinzip. Sie können verschiedene Wellenformen einstellen. Sie haben hier die Hüllkurven, die man einstellen kann. Das, denke ich, ist schon mal so eine gewisse Grundorientierung, wenn man so ein System trifft, was diese Dinge eigentlich tatsächlich heißen. Tut mir leid, dass der jetzt nichts spielt. Gestern Abend hat er noch gespielt und jetzt sagt er, Ausgabegerät ist einfach Stille, was wir natürlich nicht hören wollen. Okay, also die Synthesizer, da sind wir auch mitten in der Musik drin. Das ist sozusagen ein ganz ausgefeiltes Verfahren zur Klangsynthese, was jetzt wirklich als Musikinstrument gedacht ist. Und dort haben sie natürlich entweder in Hardware aufgebaut oder in aufwendigen digitalen Systemen. Es gibt solche Synthesizer, wie Sie gerade gesehen haben, als reine Software-Systeme. Haben sie im Prinzip eine hochwertige Klangerzeugung, die von dem Musiker genutzt wird. Jetzt ist es aber so, wenn man den Anspruch nicht ganz so weit hochschraubt, dass man eine ganze Menge eigentlich von der Klangerzeugung auch benutzen kann, einfach um Klänge abzuspeichern und wiederzugeben. Ein interessantes Beispiel dafür, und das ist eben auch noch ein Dateiformat, das uns gefehlt hat, ist dieses MIDI-Dateiformat. Und das kommt schon aus der Synthesizer-Geschichte her. Also historisch ist es so, dass eben, habe ich ja gerade gesagt, die Synthesizer in den Ende der 60er, Anfang der 70er bekannt geworden sind. Man hatte aber das Problem, dass man nun viele verschiedene Geräte hatte. Also man hat eben, haben wir gerade gesehen, verschiedene spezialisierte Synthesizer für verschiedene Aufgaben, aber bloß ein Keyboard zum Beispiel, man muss das Ganze synchronisieren. Das heißt, man muss im Prinzip das, was ein Musiker auf einem Keyboard spielt oder auf einem anderen Gerät, da gibt es auch digitale Schlagzeuge und Gitarren und alles Mögliche, das muss man eben irgendwie an die verschiedenen anderen Geräte übertragen. Und dort ist in den 80er Jahren ein Interoperabilitätsstandard, also ein Standard entwickelt worden, wie die Geräte zusammenspielen können. Und dieses Ding, das hieß MIDI oder Musical Instrument Digital Interface, kommt also im Prinzip, deswegen auch der lange Vorspann über Synthesizer, kommt im Prinzip wirklich aus der elektronischen Musik raus. Und ist auch der Bereich, wo es nach wie vor am meisten benutzt wird. Da gab es dann auch internationale Verbände, die das standardisiert haben. Und rein so vom Hardware-Aufbau war das so, dass diese MIDI-Interfaces auch eine eigene Steckerverbindung hatten sozusagen, war ganz anders als das, was man sonst hat, nämlich die guten alten DIN-Audio, diese fünfpoligen DIN-Audio-Stecker, wer noch eine uralte Stereoanlage hat. Es gab mal einen deutschen Audiostandard. Die haben sich dort als MIDI-Stecker etabliert. Interessant ist das aus verschiedenen Gründen für Multimedia. Also das erste Mal ist, dass man Eingabegeräte auf die Art sozusagen erweitern kann auf Musikinstrumente. Das heißt, ich kann, werde ich einmal überlegt, ob ich das mache, es war mir jetzt zu viel Schlepperei, ich kann jetzt an diesen PC hier, an diesen Laptop, kann ich natürlich ein Keyboard anschließen und das als Eingabegerät benutzen, genauso wie eine Maus oder so. Und damit das funktioniert, brauche ich natürlich einen Standard, der mir überträgt an die entsprechende Software, welche Taste ist gedrückt worden, wie stark ist sie gedrückt worden, wie lange und so weiter. Dafür habe ich also eine Schnittstelle, die mir sozusagen erlaubt, Musik, die auf einem Keyboard eingespielt wird, zum Beispiel in Rechner zu übernehmen. Also schon mal sehr sinnvoll. Das zweite ist, ich kann mit dem MIDI-Standard Geräte ansprechen, also Synthesizer verstehen MIDI. Insofern kann ich damit sozusagen externe Ausgabegeräte steuern, indem ich das rausspiele auf dem Synthesizer. Ich kann auch andere Sachen steuern. Also wo sich MIDI sehr stark auch verbreitet hat, ist in der Beleuchtungssteuerung, also in der Theatertechnik, dass man Geräte, zum Beispiel Scheinwerfer oder auch irgendwelche Vorhänge und ähnliches, darüber eben synchronisiert steuern kann, einen Ablauf hat, wo man sozusagen zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Dinge tut. Ja, und für uns ist auch interessant, wenn wir über Dateiformate reden, dass man diese MIDI-Informationen speichern kann in der Datei und damit gespielte Musik quasi abstrahiert abspeichern kann oder auch ja, sozusagen Musik in der Datei zuerst mal erzeugen und dann abspielen. Ja, das bedeutet, dass man natürlich jetzt sozusagen eine Sprache des Musikspielens irgendwie einsteigen müssen. Und was das MIDI am Befehlssatz hat, das lohnt sich auch anzuschauen. Das ist nämlich relativ simpel im Prinzip. Das Wesentlichste ist ein Ereignis, ein musikalisches Ereignis, was im Prinzip heißt, wie ich gerade gesagt habe, es wird eine bestimmte Note gespielt. Und das Signal dafür heißt Note On, oder das Kommando dafür heißt Note On. Und dann kommt der Notenwert, also in dem Fall C3, und es kommt die Velocity, also die Anschlagsstärke dazu. Jetzt hilft uns Note On C3 Velocity natürlich noch nichts, weil das natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden muss. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist live, es wird wirklich gespielt und direkt an Synthesizer übergeben. Dann ist es eben der Moment, es wird schnellstmöglichst übertragen mit geringer Verzögerung. Dann ist es natürlich keine Frage, zu welchem Zeitpunkt es ist, nämlich jetzt. Wenn es in der Datei abgespeichert ist, dann muss ich natürlich einen Zeitstempel dazu haben, wann wirklich dieses Ereignis passiert. Und das wird dann natürlich entsprechend dem zeitlichen Verlauf so auch ausgespielt. Das werden wir auch gleich anschauen. Die Nachricht ist die binäre Codierung der Information, die in so einem Ereignis ist. Das ist also im Prinzip, ja, letztlich im Prinzip eine Information, die ich in der Datei abspeichern kann, weitergeben kann und ist eigentlich im Prinzip sozusagen eine digitalisierte Version von so einem musikalischen Ereignis. Interessanter ist für uns eigentlich eher noch das Kommando, jetzt ist es wirklich so ein Ereignis an ein Gerät zu schicken, und da kann man unterscheiden zwischen dem Ereignis und dem Kommando, aber im Prinzip ist so ein Kommando immer so ein Ereignis, meistens so ein Note On, kann aber auch irgendwas bestimmtes anderes sein, nämlich zum Beispiel das Musikinstrument umzustellen, also eine andere Klangfarbe einzustellen oder auf einem bestimmten Track, auf einem bestimmten Kanal ein anderes Instrument einzustellen. Also das kann zusätzlich noch an Geräte geschickt werden. Und dann gibt es natürlich Klangfarben, also die Charakteristik von dem Instrument. Und es gibt Kanäle, traditionell sind es 16, heute werden eigentlich auch mehr unterstützt, wo ich jeweils sozusagen für einen Kanal ein bestimmtes quasi Musikinstrument festlegen muss, also die Klangfarbe, in der da gespielt wird, was natürlich letztlich nichts anderes ist wie Parameter für eine Klangerzeugungssoftware oder Hardware, die dahinter steckt. Und natürlich, wenn ich einen speziellen Synthesizer habe, dann werde ich dessen musikalische Instrumente sozusagen ansprechen, die dort fest vorhanden sind, die vielleicht auch sogar programmiert worden sind von jemandem oder eingestellt worden sind von Hand mit so einem Bedienpanel und unter einem bestimmten Code anzusprechen sind, einfach über eine Nummer. Oder es bei so einem Software-Synthesizer gibt es oft die Möglichkeit, dass es Standard-Klanginstrumente gibt. Also QuickTime hat einfach ein Repertoire an Standard-MIDI-Klangerzeugern. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt eine Reihe von anderen Nachrichten, die jetzt nicht bloß die Musikdaten sind. Ich kann den Synthesizer ein- und ausschalten zum Beispiel, also die Tastatur am Synthesizer, wenn ich einen Synthesizer und ein Keyboard habe. Ich kann Synchronisationsnachrichten haben, dass die eben, die haben jeweils ihre eigene Uhr, ihren eigenen Takt quasi und die müssen synchronisiert werden, dadurch schicken die ab und zu Zeitstempel durch die Gegend. Ich kann auch ein Gerät einfach abfragen, ob es da ist, ob es reagiert. Das hat vorher das Reason irgendwie gesagt, dass ein Gerät nicht da ist, weil da mal ein Keyboard angeschlossen war und festgestellt hat, das war das letzte Mal dran, ist jetzt nicht mehr hier. Und es gibt auch herstellerspezifische Nachrichten, das brauchen wir jetzt nicht so sehr. Wir wollten ja im Prinzip damit sozusagen noch die Dateien etwas abrunden. Und natürlich kann so eine MIDI-Datei eben auch wirklich als Datei abgelegt werden. Da haben wir im Prinzip so etwas Ähnliches wie bei den anderen Audioformaten, die wir angeschaut haben. Nur, dass in dem Fall natürlich keine Samples mehr da drin sind, sondern musikalische Ereignisse. Das heißt, es sind Dinge, die nicht abgetastet wurden, die nicht irgendjemand gespielt hat, oder die nicht irgendjemand über ein Mikrofon sozusagen, vor unser Mikrofon erzeugt hat und wir haben das dann danach abgetastet, sondern es ist in dieser Datei einfach als musikalische, abstrahierte Information da. Jetzt wird diese und jene Note gespielt. Es muss also nicht vorher akustisch hörbar gewesen sein, bevor es in der Datei drin steht. Ja, und von der Struktur her ist es nicht kompliziert. Wir haben also Tracks da drin, das sind Tonspuren. Und für jeden Track natürlich noch Informationen, also Tracknummer, Namen kann man den Dingen geben, aber insbesondere, welches Instrument das ist, ist natürlich wichtig. Und für den einzelnen Track ist natürlich dann, wie eigentlich auch bei den abgetasteten Tönen, nach der Metainformation natürlich sozusagen der Datenchunk, nämlich die Melodie, was dann eben diese Channel Voice Messages sind, die in dem Fall einen Zeitstempel brauchen. Eine Zeitbasis kann pro Track individuell definiert werden. Und die wichtigsten sind dabei Note On und Note Off. Also ich habe vorher bloß Note On erwähnt. Aber man kann natürlich die Taste wieder loslassen. Es gibt einen eigenen Effekt des Note Off. Und es gibt auch die Möglichkeit einer sogenannten Polyphonic Key Pressure. Das ist sozusagen die Anschlagstärke über die Zeit zu variieren und die Möglichkeit, eine Tonhöhe zu verstellen. Da kann die MIDI-Keyboards in der Regel so ein Rad daneben, diesen Pitch-Band, in dem man die Tonhöhe in einem bestimmten Bereich nach oben und unten variieren kann. Das sind alles Dinge, die sozusagen auf einem MIDI-Eingabegerät, auf einem Keyboard gemacht werden können. Das wir auch vorher gesehen haben in dem Synthesizer, da waren auch so Pitch-Band-Räder zum Beispiel dabei. Und die in der Datei dann als Bestandteil der Melodie abgespeichert werden und dann wiedergegeben werden können. Also das wäre jetzt ein Ausschnitt mit so einem MIDI-Spy-Programm, das wirklich auf einer MIDI-Verbindung sozusagen schaut, welche Ereignisse dort fließen, wie das ausschaut, wenn eine Melodie gespielt wird. Also ganz langweilig auf dem Kanal 2, Note On E4 und dort hinten steht die Anschlagstärke und damit der Note Off. Ja, Sie sehen, hier werden einfach die Note On und die Note Off Signale mit dem jeweiligen Notenwert übertragen und die stehen auch so in der Datei drin. Und das bedeutet, dass die Dateien super kompakt sind im Vergleich zu abgetasteter Musik, weil dort eben ja, im Wesentlichen nur die Information steht, was zu spielen ist und nicht das akustische Ereignis selber. Ja, schauen wir mal. Ich möchte es natürlich ganz gern vorführen, aber vielleicht mache ich zuerst nochmal diese Folie, weil das ein bisschen erklärt, was die Software ist, die ich jetzt dann starten möchte und die hoffentlich dann auf der Audioausgabe wirklich Ton produziert. Nämlich ein sogenannter Sequencer. Das ist so die häufigste Typ von Software, die man braucht, um MIDI-Dateien zu erzeugen oder zu bearbeiten. Da kann ich Tonspuren aufnehmen und wiedergeben und habe sozusagen die Tonspuren visuell repräsentiert, als wie eine Partitur quasi, und kann auch diese Zusatzinformationen mir sichtbar machen natürlich. Und ich habe dort die Möglichkeit, ja, erstens mal die Melodie einfach, wenn sie schon da ist, eben anzuschauen, das werden wir jetzt dann machen. Ich kann im Prinzip dort auch komponieren. Ich kann Instrumente verändern, ich kann die Musik so, wie sie ist, verändern. Was natürlich jetzt bei einer aufgenommenen Musik auch wieder nicht geht, dass ich mir jetzt eine Stimme rausnehme und in der irgendwie das Musikinstrument verändere, irgendeinen einzelnen Ton mehr rausnehme und den der Höhe oder Länge verändere. Und das Ganze ist zunächst mal ein Funktionsblock, den nennt man Sequencer, aber es gibt natürlich andere Dinge drumherum, zum Beispiel die Kanäle zusammenzumischen für die Wiedergabe oder auch wirklich, wenn man schon komponiert, eben Notensatzfunktionalität, die zu einem gewissen Grad damit rein integriert ist. Bei vielen, nicht bei allen. Also Notensatz ist im Prinzip so kompliziert, dass das dann oft wieder spezielle eigene Programme sind. Ja, ich habe jetzt einen MIDI-Sequencer dabei, dieses Intuem. Das Screenshot hier ist von der alten Version, ich habe jetzt eine neuere da, aber da gibt es eine ganze Menge Systeme, also bekannt wäre zum Beispiel Cubase, und ich glaube Cubase ist das, was wir auch in den Praktika am meisten verwenden. Jetzt machen wir hier mal mit dem Sequencer eine Datei auf. Ups, was ist denn jetzt los? Untitled nicht. Den hier. Das ist im Prinzip jetzt das Bild, das man in so einem Sequencer kriegt. Das heißt, wir haben hier praktisch den Abspielkopf, der über die Zeit läuft. Und wir haben hier nach unten die einzelnen Instrumente, die da sind. Sie sehen in dem Fall eine Kirchenorgel. Und hier sehen Sie die Notenskala. Hier haben wir also die Oktaven C1, C2, C3, C4, C5 dort oben. Und hier sehen Sie die, die Melodie einfach, die dort gespielt wird. Jetzt schauen wir mal, ob er das spielen mag. Am Anfang ist noch nichts. Also diese Bach, Toccata und Fuge, die ist nicht irgendwie aufgenommen worden, sondern die wird jetzt ausschließlich aufgrund der Informationen dieser Datei hier von dem QuickTime-Klang-Synthesizer sozusagen generiert. Da ist sozusagen rein synthetische Musik da, die trotzdem gar nicht so schlecht klingt. Bloß um die Ähnlichkeit zur Partitur nochmal klar zu machen, können Sie das eben zum Beispiel als Notenbild auch darstellen. Und da sieht man auch, dass das im Notensatz natürlich nicht wirklich angemessen ist. So. Okay. Das Besondere ist natürlich, das sind einzelne musikalische Ereignisse tatsächlich. Das heißt, ich kann jetzt so einen Track nehmen und mir den tatsächlich anschauen hier. Ja, das ist ja so dieser Track, den jetzt diese Kirchenorgel hier spielt. Und Sie sehen, da wird einfach eine Folge von Kommandos an die Abspielsoftware gegeben. Also zum Beispiel die Grundlautstärke, Panorama, also wo es im Stereospektrum sitzen soll, also rechts eher. Irgendwelche Effekte kann man einstellen. Dann ganz wichtig, Program Change, dort wird eingestellt, dass es überhaupt eine Kirchenorgel ist. Und dann kommen schlicht und ergreifend die einzelnen Notenbefehle hintereinander. Die stehen in der Datei. Die ganze Datei, die wir jetzt gespielt haben, die hat 32 Kilobyte. Ich habe sie auch nicht ganz gespielt. Ja, und da ist unglaublich wenig Information drin, weil da wirklich nur diese Meta-Information steht, welches Instrument wird gespielt und welche Melodie. Wenn Sie das Gleiche jetzt als Audioaufnahme haben, dann sind Sie natürlich bei riesig großen. Ich kann natürlich diesen Klang sprechen, kann jetzt hier ein einzelnes Signal spielen. Ich könnte jetzt die Länge von dem Ding variieren. Ich kann auch. Variieren. Das heißt, ich könnte im Prinzip das gesamte Musikstück nehmen, auseinandernehmen, umbauen, was ich natürlich mit einer abgetasteten Aufnahme auch nicht machen kann. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, hier einzustellen, welches Instrument ich habe. Also, das ist jetzt diese Channel. Ja, also das klingt natürlich nicht immer gut. Also die ganzen Spielereien sind nur dazu da, um Ihnen klarzumachen, es ist was komplett anderes als abgetastete Musik. Die Musik wird synthetisiert, die ist in sozusagen, welche Musik zu spielen ist, ist in dem, der Datei enthalten. Ja, das sollte vielleicht für das MIDI noch reichen, also experimentieren praktisch, damit kann man ohne weiteres am Rechner, es gibt jede Menge solche MIDI-Programme, auch die entweder nicht teuer oder auch umsonst sind. Aber vielleicht eins noch zum Abschließen des Ganzen. Das war jetzt nur Musik. Ja, wir hatten Ausgabe, synthetisierte Ausgabe von Musik und da haben wir gesehen, dass man relativ weit eigentlich schon kommt mit den Klangerzeugern, die wir haben. Wir haben natürlich eine zweite ganz wichtige Klasse von Toninformationen, nämlich Sprache, natürliche Sprache. Und das ist ja die alte Geschichte, wenn Sie Raumschiff Enterprise kennen, ne, wo die Leute ihren Rechner ansprechen mit Computer und der reagiert dann auf die sprachlichen Eingaben. Das ist ein altes Problem der Informatik und insbesondere Spracheingabe ist eine schwierige Geschichte nach wie vor. Sprachausgabe ist aber tatsächlich was, das man heutzutage sehr gut beherrscht. Muss jetzt auch nicht vorführen, aber es ist so ein moderner Rechner, kann Ihnen problemlos die Texte, die Sie da eintippen, auch vorlesen, was ja zum Beispiel für Behinderte, Sehbehinderte beim Webbrowsen durchaus häufig passiert. Und das ist auch so eine Situation, wo Sie im Prinzip was Ähnliches haben wie bei dem MIDI. Sie haben eine Klangsynthese, wobei die Eingabe jetzt in dem Fall ein bisschen bekannter ist. Das ist einfach ASCII-Text zum Beispiel, einfach roher Text in deutscher Sprache, ist Buchstaben hingeschrieben und Sie lassen sich das sozusagen akustisch vorlesen. Da ist inzwischen eine relativ standardisierte Architektur auch dafür da, dass Sie den Text sozusagen auf zwei Ebenen zerpflücken müssen. Das eine ist tatsächlich die einzelnen Silben sozusagen auszusprechen. Das heißt, man muss den Text natürlich zunächst mal analysieren, dass man die Silben findet. Dafür muss man die Sprache kennen. Also wenn Sie jetzt einen deutschen Text mit einer englischen Sprachsynthese abspielen, dann hört sich das ziemlich schrecklich an. Sie müssen diese Phoneme bilden, die tatsächlich dann eben in akustische Signale umsetzen. Phonologie, sowas machen unsere Phonetiker in der Schellingstraße drüben. Dann reicht es aber noch nicht, weil das Ganze ja eine Satzmelodie auch hat. Sie haben zum Beispiel einen Fragesatz oder ein Komma da drin oder sowas oder auch ein komplexes Wort, wo man die Silben eben je nachdem, wie sie zusammengesetzt sind, verschieden aussprechen muss, insbesondere der Tonhöhe variieren. Das heißt, Sie haben parallel dazu eine Syntaxanalyse, die in größere Einheiten bildet, die auf diese Phoneme, die dort ausgesprochen werden, sozusagen nochmal einen Stempel oben drauf drückt, das sozusagen in eine geschlossene Darstellung bringt, die angenehm anzuhören ist. Ja, Sie kennen den Effekt solcher Dinge, ich glaube, heutzutage im Alltag am allerhäufigsten bei Navigationssystemen, diese Sprachsynthese, die man da hat, oder auch bei Dialogsystemen am Telefon, eine automatisierte Auskunft, Durchsagen am Flughafen. Also gibt es viele Beispiele, wo man solche Dinge heutzutage trifft. Und das ist tatsächlich eine gut beherrschte Technik, von der man eigentlich ausgehen kann, dass die sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt und wirklich ein Standardausgabekanal sein wird, multimedialer. Ja, vielleicht zum Schluss noch die Weiterentwicklung. Was passiert denn da weiter? Es passiert ehrlich gesagt gar nicht so viel weiter, weil die Dinge, die man hat, gar nicht so schlecht sind. Aber es gibt im MPEG-4-Standard zum Beispiel wirklich sowas wie ein fortgeschrittenes MIDI, ein strukturiertes Audioformat, das im Prinzip ja ihnen erlaubt, Musikstücke sozusagen dort abzulegen. Ja, ich muss sagen, nachdem die Lautstärke hier inzwischen so ist, dass es keinen Spaß mehr macht, hier was zu erzählen, möchte ich jetzt an der Stelle abbrechen. Ich muss auch sagen, wenn Ihnen irgendwas nicht so richtig gefällt, dann sagen Sie es bitte mir, dann können wir darüber reden, dass wir was anders machen. Aber es ist für alle Beteiligten echt anstrengend, wenn der Pegel im Hintergrundgeräusch immer höher und höher wird. Das macht keinen Spaß, da was zu erzählen. Vielleicht will jemand doch zuhören und der hat dann echt ein Problem damit. Also wir sollten das vielleicht versuchen, bei den nächsten Dingen wieder ein bisschen einzuschränken. Okay, also danke für heute.